die Gemeinschaft. Danke, dass wir uns in deiner Gegenwart versammeln dürfen. Und du bist mitten unter uns. Halleluja. Danke dir, Jesus. Wir möchten heute ganz besonders auch für die Geschwister in den USA an der Küste beten, die so den Sturm jetzt hautnah erleben. Wenn ich dran denke, New York, eine Stadt mit 18 Millionen Leuten, das geht nicht spurlos vorbei. Und da sind viele Gemeinden, also in North Carolina, ich kenne, habe schon selber dort mehrfach in verschiedene Gemeinden gepredigt, und das sind liebe Gotteskinder. Lieber Heiland, du möchtest all die lieben Gotteskinder, die in den USA jetzt vom Sturm bedroht sind, Stürme toben, dein Wort sagt, das Meer wird brausen. Wir wissen, wir sind in der Endzeit mittendrin, aber wir bitten für die Geschwister, behüte sie, bewahre du sie, bring sie durch, Herr. Und auch wenn die Gottesdienste gestört werden dadurch, und es sind viele Gottesdienste in Gemeinden gestört, das mit den Versammlungen, Herr, du bist bei den Deinen und du bringst die Deinen durch. Halleluja. Halleluja. Jesus, trag die Deinen, nimm du die Deinen auf den Arm und bring sie über das tosende Meer hindurch, über die tosende Zeit, über diese Zeit der Unruhe, bring deine Kinder durch, dass sie nicht verzweifeln, nicht verzagen, dass sie nicht bitter werden und dass sie sagen, wo ist nun der Gott? Warum lässt er das alles zu? Warum verhindert er das nicht? Herr Jesus, wir verstehen viele Dinge nicht, aber wir lassen uns in deine Hände fallen auch. Ich lasse auch die Geschwister in deine Hände ruhen. Herr, bewahre und beschütze du sie. Lass dein Angesicht über sie leuchten, dass sie zuversichtlich sind. Und dann alles geht vorüber, alles geht vorbei. Amen. Amen. Gott möge uns segnen und ganz besonders auch die Geschwister in den Vereinigten Staaten, wo selbst der Präsident Urlaub macht oder Urlaub abbricht und so weiter. Es ist kein Vergnügen, also keine einfache Zeit. Heute Abend, ich will über Sehen sprechen. Du bekommst das, was du siehst, oder auch du bekommst nichts, wenn du nichts siehst. Also es hängt von deinen Augen ab. Und deshalb ist es gut, dass du deine Augen schärfst und gute Augen hast und siehst die Dinge, was Gott vorbereitet hat für dich. Ich möchte aber gleichzeitig jetzt einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen früh. Also morgen sind alle ganz herzlich eingeladen. Da wird das Thema sein, wie erreichst du Gottes Ansprüche? Wie erreichst du Gottes Ansprüche oder deine Herzenswünsche? Wie bekommt man das, was einem auf dem Herzen liegt oder was Gott einem im Traum, in Vision gezeigt und gegeben hat? Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott will deine Gebete beantworten. Eine Fortsetzung von Sonntagmorgen wird eine Fortsetzung sein. Dann geht's weiter. Nächsten Freitag, vertraue einfach Gott. Leicht gesagt, vertraue einfach. Das kann einer sagen, da keine Schwierigkeit, da mit 25, aber mit 50, 60, 70, mit 80, wenn es manchmal das nicht so klappt und funktioniert, da vertraue einfach Gott. Also wir sprechen manchmal so einfach, aber wie macht man das? Wie vertraue ich Gott? Wirf dein Vertrauen nicht weg, heißt es in der Bibel, es hat eine große Belohnung. Fortsetzung, ihr habt auch diese Woche oder letzte Woche kurz gesprochen über Vertrauen, einfach Fortsetzung von dem. Dann am Samstag, 19 Uhr wird das Thema sein, du kannst durch das Gebet geheilt werden. Also das Gebet ist eine Macht, das Gebet entspannt, das Gebet beruhigt, das Gebet gibt Kraft. Das Gebet ist etwas zum Aufdanken. Und dann geht's weiter, Sonntag, den 4. September, erreiche Großes mit kleiner Kraft. Du brauchst nicht viel. Kleiner Samenkorn. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Glauben versetzen. Das gehört alles zu dem Thema, was ich heute spreche auch. Du bekommst, was du siehst. Wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, du könntest Berge versetzen nach der Heiligen Schrift. Die Gnade Gottes oder Gottes Segen, Gottes Gunst kann man nicht verdienen. Nummer eins. Kann man nicht verdienen. Ist einfach gratis, umsonst. Das kannst du haben oder du hast es nicht. Aber wenn du vor Gott Gnade gefunden hast, nur von Gnade bei Gott heißt es einmal, also wenn du mal Gnade vor Gott gefunden hast und Gott dir günstig zulächelt und sagt, ei, mein Kind, ich hab dich lieb, du gehörst mir, bist mein Eigentum, und dann erkennst Stück für Stück mehr. Es ist abends so, wenn ich abends manchmal auf dem Balkon bin und dunkel ist, schön dunkel, so, zuerst kommt ein Stern, dann kommt der zweite Stern, dann kommt der dritte und plötzlich ist der ganze Himmel voller Sterne. Aber du musst zuerst mal den einen Stern sehen. Natürlich, die Sterne sind auch am Tag da, aber weil es so hell ist, sieht man das nicht. Aber so, wenn du einen Stern mal erblickst und dann den zweiten, dritten, vierten und dann geht's eine Explosion oben am Himmel. Und die sind schon immer da seit allen Ewigkeiten. Du bekommst, was du siehst. Gott hat zu Abraham gesagt, zähl die Sterne. Vielleicht ging es dem auch genauso, wie manchmal geht, als zuerst ein Stern, naja, der Isaac, dann zwei Sterne, dann schon Esau und Jakob und dann sind schon 12 Sterne wieder da und so weiter. Aber dann plötzlich so eine Explosion, dass niemand mehr fassen kann, wie viele es sind. Oder dann Sand am Meer, so zahlreich wie Sand am Meer, so soll deine Nachkommenschaft sein. Das ist also Sehen im Glauben, nicht Sehen, dass du aussaht, nein, sondern Sehen, mit den Augen sehen. Das, was du siehst, das bekommst du. Die wahre christliche Religion oder der wahre biblische Glaube ist eigentlich keine Leistungsreligion, also keine Gesetzesreligion, sondern eine Religion der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe. Also Gott erbarmt sich unser und du siehst, der hat mich lieb. In kleinen Dingen erkennen wir die Liebe Gottes und dass Gott uns zugeneigt ist, dass uns gut gesonnen ist, dass es uns zuhört und dass wir mit ihm reden dürfen. So, das sind alles so die Vorzüge des christlichen Glaubens. Und wenn du meinst und denkst, ich habe bei Gott Gnade gefunden, dann lenk deine Blicke nicht mehr von Gott ab, sondern fixier dich auf den Herrn. Fixier dich auf den Herrn. Wenn du die Gnade Gottes siehst, bekommst du noch mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch etwas wird draufgeladen und noch wird was gegeben. Gott zeigt uns seine Angebote, das gebe ich dir, wenn du mich liebst und mir vertraust und auf mich schaust und von dem allem wegblickst, was hier auf dieser Welt ist, wie es im Hebräerbrief einmal heißt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Wenn du das lernst, dann erlebst du mehr von der Gnade Gottes. Gott zeigt uns immer. Oder manchmal, eigentlich zeigen ist es auch nicht richtig. Zuerst hören wir und dann gucken wir und dann sehen wir. Und dann erblicken und erkennen wir immer Stück für Stück mehr. Denn Gott tut nichts ohne Ankündigung. Und er offenbart sich in kleinen Schritten, kleinen Aktionen, kleinen Unternehmungen. Es ist so wichtig, dass wir Gott erkennen in den kleinen Dingen des Alltags. Nicht in den großen Dingen der Religion, so dass jetzt große Stürme kommen. Der Herr war nicht im Sturm, der Herr war nicht in dem und der Herr war nicht in dem, sagt der Prophet. Und dann in diesem leisen, stillen Säuseln, da war schließlich doch der Herr. Also wenn Gott etwas tut, kündigt er sich an, ruft, hallo, ist jemand hier? Adam, wo bist du? Oder Eva, wo steckst du? Alles, was du siehst, ist für dich. Alles, was du siehst, das ist für dich. Und jetzt, wenn du das gesehen hast, Gott hat Erlösung für mich, Gott hat Vergebung für mich, Gott hat Heilung für mich, Gott hat Segen für mich, Gott hat Wohlstand für mich, Gott hat Sieg für mich. Alles, was du siehst, wenn er dich ruft und ihn erkennst, ist für dich. Und jetzt, wie empfange ich das? Also alles, was du siehst, gehört dir, ist mein Thema. In 5. Mose 11, Vers 17 heißt es, mit deinen eigenen Augen oder mit euren eigenen Augen habt ihr das ganze Werk des Herrn gesehen. Mit eigenen Augen habt ihr gesehen, wie die Plagen über Ägypten kamen, wie Gott das Volk Israel durch das Meer geführt hat und so weiter. Die Bibel sagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Also wir sind eingeladen zu sehen, zu schmecken, zu probieren, zu erleben. Diese sinnliche Wahrnehmung. Die sinnliche Wahrnehmung ist so wichtig, um im Glauben zu wachsen. Du musst dir vorstellen können, ich bin frei, mir sind meine Sünden vergeben. Ich komme nicht in die Hölle, sondern ich bin für den Himmel bestimmt. Ich spüre die Gegenwart Gottes und ich weiß, der Herr ist bei mir, jetzt verheißen. Als Gott die Welt geschaffen hat, am 1., 2., 3., 4., 5., 6. Tag der Schöpfung, alles, was er sah, es war sehr gut. Also auch mit dem Sehen beginnt auch das Werk Gottes, die Schöpfung mit dem Sehen. In Matthäus 13, von Vers 24 bis 30, da heißt es, selig seid ihr, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören, was die Propheten begehrt haben zu hören. Ihr hört das, ihr erlebt das. Was glaubst du, wie begnadigt du bist? Du kannst hier in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt sehen, wie gut Gott ist. Du sagst, nein. Doch, überleg einmal, du hast so ein schönes Leben hier bei uns in Deutschland. Bist versorgt, das ist alles okay, also die Infrastruktur stimmt. Da soziale Gesetze sind da und da ist so viel Ordnung. Stell dir mal vor, du würdest in einem Land leben, wo Chaos und Anarchie herrscht. Da kannst du dich auch bedanken, mein Herr. Aber weißt du, wir murren, weil es nicht gut genug ist. Wir haben so viele Vorzüge. Fang an, Gott zu danken für die kleinen Dinge und es wird immer besser. Je mehr du Gott dankst und siehst, das ist doch wunderbar, das ist gut, sehr gut sogar, was da passiert ist. Auch wenn es nicht vollkommen ist, aber du fängst an zu danken und während du dankst, wird Gott dir noch mehr von seinem Heilsweg zeigen. Wahres Sehen will natürlich gelernt sein. Sehen und Verstehen hängen irgendwie zusammen. Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du siehst? Verstehst du auch, was du hörst? Ist also immer Verstehen. Es hängt immer so zusammen. Also du bekommst, was du siehst. Also eigentlich, wir müssen lernen, mit Doppelbildern zu leben. Mit den natürlichen Augen sehen und mit den geistlichen Augen zu sehen. Mit den natürlichen Ohren zu hören und mit den geistlichen Ohren zu hören. So wie es Jesus sagt einmal in der Bibel mit, oder die, Gott sagt allgemein für über Israel, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also wir müssen lernen, doppelt zu hören. Und nicht immer das, was wir gerade so hören, ist die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, was wir vielleicht in der zweiten Etappe, im zweiten Schritt hören. Das wahre Licht kommt von der Sonne, das zum Beispiel nur. Das wahre Licht kommt von der Sonne. Aber wir haben auch nachts manchmal ganz hell, wenn der Vollmond scheint. Und wir haben keine Sonne. Also doppelt sehen. Gott hat zwei Lichter gegeben. Zwei Lichter, das eine ist das wahre Licht und das andere ist eine Reflexion. Und was ist jetzt das Richtige? Nachts ist der Mond okay und tagsüber ist die Sonne okay. So ist auch Gott und Satan Licht und das Dunkle und das andere Licht, das reflektierte Licht. Satan versucht immer wieder zu reflektieren. Das, was du siehst, ist eigentlich eine Reflexion von der anderen Wirklichkeit. Als Moses auf dem Berg war und mit Gott Gemeinschaft hatte, hat er alles gesehen, was kommt. Er war ein Prophet und Propheten schauen immer in Doppelbilder. Nicht das, was gerade ist, sondern er sieht die Bundeslade, er sieht die Stiftshütte, er sieht, wie der Tempel gebaut werden sollte. Und dann kommt er runter und dann sagt der Herr, mach genauso, wie du oben gesehen hast. Bau das genauso nach, wie du oben gesehen hast. Also in Doppelbilder sehen. Und wir müssen auch lernen, richtig zu sehen. Die Wirklichkeit täuscht uns manchmal. Und wir haben uns schon so oft an der Wirklichkeit getäuscht. Wir haben gedacht, das ist die Wahrheit, was ich höre. Und das ist wirklich, was ich höre. Und dabei sind hinter den Kulissen passieren ganz andere Sachen. Es sind ganz andere Zusammenhänge. Also, wir müssen lernen, hinter der Kulisse, hinter dem Vorhang zu schauen. Was ist hinter dem Vorhang? Was ist hinter der Wolke? Was ist hinter dem Himmel? Was ist dahinter? Also in Doppelbildern sehen. Gott zeigt uns oft Dinge, und die sind echt. Und dann kommt der Teufel, der zeigt uns auch Dinge, die sind auch echt. Er zeigt die Reiche dieser Welt. Das alles kannst du haben, Herr Jesus, wenn du willst. Und er zeigt ihm seine ganzen Möglichkeiten. Er wird seine Engel senden und sie werden sich auf Händen tragen. Aber das war Reflexion. Das war nicht das Echte. Das Echte ist, was Gott selber sagt, also das wahre Licht. Er zeigt Menschen die Zukunft und deshalb, wir sind manchmal schockiert. Ja, der sagt knallhart die Wahrheit, das trifft ganz genau. So Handlinienleser oder Zeichendeuter oder Wahrsager. Die Wahrsager sagen die Wahrheit, sie würden sonst nicht Wahrsager heißen. Aber es ist eine reflektierte Wahrheit, also vom Mond das Licht, nicht von der Sonne. Wir brauchen dieses direkte Licht von der Sonne. Also nicht alles, was wir sehen, ist echt. Vieles sind nur Reflexionen und da kommen Christen durcheinander. Ja, der Herr hat gesprochen. Und dabei hat der Herr nicht gesprochen, sondern der Teufel hat es imitiert und nachgemacht. Der Teufel ist ein Affe, der äfft Gott alles nach. So, und vieles ist Imitation, Nachmachen und nicht das Echte. Sieht aber wie echt aus. Sieht und vielleicht manchmal sogar echter als das Echte. Und das ist so täuschend. Also wir müssen lernen, in Doppelbildern zu sehen. Nicht alles, was du hörst, ist richtig und nicht alles, was du siehst, ist richtig. Wir leben oft so von Täuschung. Der Teufel ist ein Täuscher, der versucht uns was vorzumachen. Deshalb lerne richtig zu sehen und du bekommst das, was du siehst, auch natürlich vom Teufel. Die Reklame der Hölle, was er da dir anbietet und seine Angebote, die mögen echt sein. Ich habe da mal mit jemandem mich auseinandergesetzt über Wahrsagerei, einen Artikel auch geschrieben irgendwo. Und was der Teufel sagt, was die Wahrsager sagen, das ist recht und richtig. Und zwar, da war ein Fall in Florida, ist es passiert, da hat eine Wahrsagerin einer Frau prophezeit, an deinem 28. Geburtstag wirst du sterben. Und dann kam ihr 28. Geburtstag und was hat die Frau gemacht? Sich im Zimmer eingeschlossen, Türen zugemacht, Fenster, die Jalousie runtergelassen. Sie sagte, ich gehe nicht aus dem Haus, ich will also nicht sterben. An meinem 28. Geburtstag werde ich sterben. Und was ist passiert? Da saß sie ganz still und plötzlich klopft jemand an der Tür. Und sie fällt rückwärts vom Stuhl und bricht ihr das Genick, ist tot, an ihrem 28. Geburtstag. Also, es ist wahr. Was der Teufel sagt, ist es auch wahr. Also, aber wenn du das glaubst und wenn du das annimmst, deshalb, wir müssen nicht alles annehmen, was der Teufel uns erzählt, denn der Wiedergeborene lebt unter einem anderen Gesetz. Der lebt nicht mehr unter dem Gesetz dieser Welt, des Alltags, sondern er lebt, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Gott hat ein neues Kapitel in seinem Leben geschrieben. Also, was siehst du? Ist das echt? Und wir müssen deshalb prüfen. Deshalb befiehlt uns die Schrift ständig, prüfe die Geister. Denn nicht jeder Geist, der irgendwie geistert oder herumschwirrt, ist der Heilige Geist. Auch der Heilige Geist wird vielfach vom Teufel nachgemacht. Oder egal was es ist, alles kann nachgemacht werden. Alles kann Kopie werden. So, meine Oma, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber meine Oma hat zur Jägerlatein mir ins Ohr geflüstert, könnte es sein, dass es echt ist. Also wenn ein Wolf irgendwo in einer Gefahr ist, wenn ein Wolf etwas angreift, der Wolf guckt immer zweimal. Hat sie mir behauptet. Also der Wolf guckt zweimal. Aber das ist egal, ob das wahr ist oder nicht, aber ich bin überzeugt, dass es wahr ist, denn die Raubtiere gucken nicht gleich auf einmal und jagen nicht den Erstbesten, sondern sie konzentrieren sich auf die Beute. Also ein Wolf guckt immer zweimal. Wenn auch selbst bevor er rennt um sein Leben, guckt er zweimal. Also wir sollten ebenfalls zweimal hinsehen, zweimal hinhören. Ist das wirklich echt? Ist das wirklich wahr? Stimmt das, was da erzählt, was da gepredigt wird, was da geglaubt wird? Lerne von den wilden Tieren, zweimal hinzugucken. Und ich denke, wenn du das machst, wirst du nicht viele Fehler begehen. Dann siehst du plötzlich zuerst mal von deinem Standpunkt aus und dann vom Standpunkt Gottes aus, womöglich. Da siehst du also doppelt, zweimal hinsehen. Wir sehen auch bei dem Sündenfall, der Mensch hat auch zweimal hingesehen, die Eva. Und der Teufel sagt, schau, diese Frucht ist doch wunderbar. Und sie sah und sie hat hingeguckt und das zweite Mal hat sie dann, oder das dritte Mal hat sie danach gegriffen. Es war gut anzusehen. Sehen von Gottes Standpunkt aus. Das muss gelernt sein, wie Gott sie sieht. Nicht wie du sie siehst, wie die Menschen sie sehen. Oder wie deine Familie, deine Verwandtschaft dich und die Dinge sehen. Weißt du, wenn du die Leute so anhörst, die sehen unter ihren Erkenntniszeichen oder Symbole und Begriffe, wie sie denken, aber du solltest so denken, wie Gott denkt. Und zwar zweimal hingucken. Also das gefällt mir, auch wenn die Oma mir vielleicht Lügen ins Ohr geflößt hat, aber müsste man nachgucken eigentlich oder nachforschen, mal einen Jäger fragen, ist das wirklich so, dass der Wolf oder irgendein Raubtier zweimal hinguckt? Guck, wenn du Geld ausgibst und so weiter, du solltest auch gucken, zweimal. Zweimal abwägen, soll ich nicht? Darf ich nicht, kann ich nicht. Also dieses zweimal, ich denke, das ist sehr entscheidend, dieses zweimal. Also Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, Glück und so weiter kommt in unserem Leben nur, wenn wir es wirklich bewusstes aufnehmen, nicht das erste Mal, nur materiell, ja, ich will gesegnet sein, nein, sondern von Gott aus gesehen. So sieht Gott auch meine Dinge und mein Leben, das will Gott auch haben. Also die Dinge mit den Augen Gottes angucken, vielleicht kann Geld mir schaden. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Also muss nicht unbedingt Geld gut sein. Aber, schau, in der Bibel gibt es so viele reiche Menschen, die von Gott gesegnet worden sind, Abraham und all die anderen. Hiob war auch sehr reich. Beginne damit, dein Leben von der Fülle Gottes auszusehen, wie Gott sie sieht. Alles gehört Gott, alles ist Gott untertan, alles hat er in der Hand, alles hat er unter Kontrolle. Wenn du genau hinguckst, das erste Mal als Chaos, durcheinander. Schau jetzt, Sturm und so Katastrophe. Gott segnet nur das, was er uns gibt, was von ihm kommt, was von ihm direkt kommt, was er uns zeigt. Und deshalb ist die Frage, wer hat mir das gezeigt? Wer hat mir das gesagt? Wer hat mir das rübergebracht? Paulus, wenn er so vom Abendmahl schreibt, er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Von wem hast du das bekommen, diese Idee, irgendetwas zu machen? Egal was, ein Haus zu bauen, zu heiraten oder ein Auto zu kaufen. Wer hat dir diese Schnapsidee gegeben? Ist es vom Herrn oder ist es vom Teufel? Weißt du, und es ist erstaunlich, der Teufel trat zu Jesus heran. Oder wo kommt der Traum her? Also deshalb, auch in der Bibel, wenn du genau hinguckst, und wie deute ich einen Traum? Ich glaube nicht an Träume. Also Leute, Wenn jemand kommt und sagt, ich habe heute Nacht von dir geträumt, na ja gut, dann war er verliebt vielleicht in mich oder was weiß ich, oder schlechte Gedanken gehabt oder was auch immer. Ein biblischer Traum ist immer doppelt. Biblische Träume haben immer, wurde zweimal geträumt, und zwar von zwei verschiedenen Leuten auch oft. Josef und Pharao oder Daniel und Nebukadnezar und so weiter. Ein Traum, der nur einmal ist, ist für die Katz. Eine Botschaft, auch wenn du eine Vision, einen Impuls von Gott bekommst, wenn es nur einmal ist, ist es für die Katz, kannst auf den Mond schießen, kannst gar nicht gebrauchen. Weißt du, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Also, du brauchst immer Bestätigung. Und deshalb diese Doppelbilder. Dieses Doppelte. Weißt du, man muss lernen zu sehen. Du bekommst das, was du siehst. Und wenn du einen Traum hast, der immer wieder kommt, du, der ist ernst zu nehmen. Wenn Gott immer wieder redet, immer wieder dich anspricht und immer wieder das zeigt und immer wieder vor dir steht und dann du das verinnerlichst und dir das dann einprägst und sagst, guck mal, immer das Gleiche, Gott zeigt mir, sei mutig, sei kühn, sei unerschrocken, geh vorwärts. Also, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, ihm weitergibst, dann segnet er dich. Gott hat mir dieser Tage ein ganz interessantes Wort gegeben. Gott segnet nur das, was man ihm gibt, was man Gott gibt. Wenn du die Vision, den Traum, die Idee, dein Vorhaben, dein Plan, wenn du deinen Plan Gott gibst, dann kann Gott das segnen. Also kannst du das auch Gott wieder zurückgeben, diese Idee, diesen Traum. Kann sagen, Herr, wenn der Traum von dir ist, gebe ich dir zurück, mach du das, dass es in Erfüllung geht. Sorg du dafür. Oder so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein wie Sand am Meer. Das gebe ich dir zurück, Gott. Deshalb hat der Abraham seinen Isaak geopfert. Er hat gesagt, lieber Gott, wenn es von dir ist, ich kann Isaak opfern. Du hast mir gesagt, meine Nachkommen werden so zahlreich sein wie Sand am Meer. Also wozu brauche ich den Isaak da? Du kannst mir auf eine andere Art und Weise Kinder erwecken und mir Kinder schenken. Ich bin nicht davon abhängig. Weißt du, dann verhältst du dich ganz, total ganz anders, wenn du es vom Herrn empfangen hast und was du vom Herrn empfängst, das gibst du an Gott wieder zurück. So wie dieser Rabbiner, der hat Opfer aufgenommen in der Gemeinde und hat seinen Hut rumgehen lassen und dann hat er das Geld gehabt und dann sagt er, lieber Gott, und das hat er in der Gemeinde wirklich gemacht, dann sagte lieber Gott, alles Geld, ich gebe dir alles Geld, schmeißt hoch den Hut und alles Geld fliegt hoch und alles, was runterkommt, gehört mir und das andere kannst du behalten. Versteht ihr uns? Wir können alles andere behalten, wenn wir es Gott abgegeben haben. Und da ist mir ein Gedanke noch groß geworden, gib den Zehnten. Weißt du, wenn du Gott den Zehnten gibst, verzehnfacht Gott den Zehnten. Also diese Idee, das, was wir Gott anvertrauen und Gott wieder zurückgeben, das segnet er dann hundertfältig wieder. Egal, was es ist. Und der Zehnte ist eigentlich so ein Geheimnis. Die meisten Leute haben keine blasse Ahnung, was das ist und so weiter. Und leiden ständig unter Mangel. Du musst sehen, nicht nur, dass du dein Geld jetzt in Opferkasten oder im Beutel legst oder irgendwie der Gemeinde gibst. Nein, ich gebe den Zehnten und ich erwarte, dass der Segen zehnfach auf mich kommt. Dass Gott mich zehnfach segnet. Überleg einmal. Zehnfach, dass ich das kriege, was ich brauche. Dass ich von dem Zehnfachen leben kann. Und nicht nur zehnfach, sondern hundertfältig wird es euch wieder vergolten werden. Gott segnet immer nur das, was man ihm opfert. Das ist also dieser Gedanken, den Gott mir aufgeschlossen hat. Was man ihm gibt, was man für ihn aufgibt. Und was wird uns dafür, heißt es in der Bibel. Was wir Gott zur Verfügung stellen, das segnet er. Nicht, was wir machen und was wir haben und was wir für uns gebrauchen und so weiter. Das ist alles nur Reflexion unseres Geistes, unseres Fleisches, unseres der Menschlichkeit. Aber was wir Gott geben, gib Gott das, was dich bewegt und was du haben möchtest und für Ewigkeit behalten möchtest, für die Ewigkeit behalten möchtest, gib Gott und du kriegst es hundertfältig wieder. Wenn du einmal die Arbeitsweise Gottes durchschaust, wirst du anfangen, einen Zehnten zu geben. Und dann wirst du plötzlich, indem du das tust, erfolgreich sein, gesegnet sein. Es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es wird ein Lebensstil. Das verinnerlichst du, das durchsetzt dein ganzes Leben. Du wirst gesegnet sein, du erlebst Durchbrüche, du erlebst Wunder, du erlebst Heilungen. All das, du siehst, ich gebe Gott, ich beteilige Gott an meinem Leben, an meinem Schicksal, an meine Probleme, beteilige Gott. Und wenn jemand sogar in der Armut seinen Zehnten gibt, aus der Armut heraus und sagt, Gott, ich gebe dir meinen Teil, bitte versorge du mich dann in Krisenzeiten, in Sturmzeiten, bring mich durch. Gott will nur ein Zeichen von dir sehen. Glaubt er mir wirklich? Weißt du, mein Kopf und mein Mund glaubt sich leicht. Weißt du, ich glaube an Gott, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Aber wie sieht's mit deinem Geld aus? In der Bibel heißt es nicht, aber in der Welt ist ein Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Auch bei Gott gegenüber, beim Geld hört die Freundschaft auf. Viele haben die Freundschaft zu Gott aufgegeben im Finanzen. Die geben Gott nicht mehr das, was gehört. Und dann lesen wir in Maleachi, womit bestiehlt man dich? Womit betrügt man dich? Und so weiter. Und wir wundern uns, warum segnet mich Gott nicht? Ich bete so viel. Gott pfeift auf dein Beten. Er will Taten sehen, Glaube und Werke. Ist es schockierend vielleicht für manche? Ja, ich bete so viel und ich singe so viel und ich gehe so viel in Versammlung. Nein, Gott will Taten sehen. Wie sieht es mit dem Geld aus? Und am Geld hört die Freundschaft auf. Und da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. So steht es in der Bibel. Es ist erstaunlich, dass gerade im Evangelium so viel vom Geld ist. Es tut uns schon weh, wenn wir was geben müssen. Aber gib, so wird es dir gegeben werden. Wir müssen lernen zu sehen, wenn ich Gott was gebe, ich kriege wieder so viel zurück. Alles kommt wieder auf mich zurück. Und Gott wird sich nicht lumpen lassen. So, dein Zehnter ist ein Auslöser für Gottes Handeln. Mir geht es nicht ums Geld. Gib Gott deine Zeit, 10% von deiner Zeit. Du wirst sehen, wie viel Zeit du dann plötzlich übrig hast. Du kannst nur Urlaub machen, kannst dich vergnügen, oder kannst so vieles machen, wenn du Gott den Zehnten von deiner Zeit gibst. Gib Gott den Zehnten von deiner Kraft, deinem Arbeitseinsatz, deinen Fähigkeiten, und du wirst erstaunt sein. Also, Sehen hat etwas mit Einsicht zu tun, und es fängt in kleinen Dingen an. Entweder siehst es ein, oder siehst es nicht ein. Wenn du es nicht einsiehst, vergiss es. Lass es bleiben. Plag dich ein bisschen selber rum, und Gott sagt, mach das. Probier es, vielleicht geht es. Also, Gott wird dir zeigen, ohne mich läuft nichts. Ohne mich geht es nicht. Du brauchst meinen Segen, du bist von mir abhängig. Und am 10. scheiden sich eigentlich anscheinend die Geister. Weiß ich nicht, aber irgendwie, meine Feststellung ist, als Christ, als ich gläubig wurde, habe ich angefangen, einen Zehnten zu geben, und Gott hat Stück für Stück mich versorgt. Also, bin ich unterernährt und bin nicht schlecht dran oder habe alles, was ich brauche, was ich konnte mein Leben ausleben. Und mein Leben gestalten. Manchmal habe ich zu viel sogar, dass ich nicht weiß, wohin damit oft. Also mit Sachen, und man kriegt geschenkt, man wird also versorgt auf übernatürliche Art und Weise. Da ist man also nur baff und erstaunt. Warum das alles? Du musst ihn nur wünschen und es kommt schon. Wenn du richtig zu Gott stehst, lebst du wie im Paradies. Haben wir schon ein Stück Himmels auf Erden. Natürlich wird es nicht immer so sein, wie wir denken. Aber Gott sagt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also dieses Sehen muss anfangen, dass wir den Herrn zuerst mal sehen, für den Herrn leben, uns für den Herrn einsetzen, und dann gibt er uns alles, was wir brauchen. Es geht nicht ums Geld, aber der Zehnte ist der Einstieg. Es geht um Gehorsam. Und das ist ein Stück Gehorsam. Weißt du, was du regelmäßig machst, was Routine in deinem Leben wird. Gott segnet uns, wenn wir anfangen, gehorsam zu werden. Dann hilft er uns, unsere Rechnungen zu bezahlen. Und sorgt dafür, dass du einfach sagst, das brauche ich nicht, darauf kann ich verzichten. Das nächste Mal bestelle ich das ab, nehme ich das gar nicht an. Oder dass ich da sehr wählerisch bin und dann kritisch werde. Oder dass du es einfach erst, du wünschst dir was. Und dann ist genau die Sache, die Ware, im Schaufenster reduziert für Apfel und Ei. Und da bist du erstaunt und sagst, diese Art von Schuh oder Kleid oder Hut oder was weiß ich, alles, das habe ich mir gewünscht. Aber mit dem Geld konnte ich nicht bezahlen, das zahle ich auch nicht. Wir müssen nicht alles zahlen und nicht alles geben und alles nehmen, sondern wir Christen müssen lernen, wählerisch zu sein. Du siehst und du sagst, das will ich haben. Herr, genau das Fahrrad oder das Auto, aber dann bezahlen kann ich das nicht. So viel Geld werde ich nicht ausgeben. Und dann wirst du sehen, wie es nach kurzer Zeit extra für dich nur noch ein Exemplar da ist, für dich bereitgestellt. Gott wird uns versorgen. Du wirst überrascht sein. Dann, und kommst aus dem Staunen gar nicht raus, wie Gott einfach einen segnet. Wenn du hilfst, Gottes Reich zu bauen, hilft er, dein Reich zu bauen. Und du tust eigentlich dir selbst einen Gefallen, wenn du Gott dienst. Dir selbst einen Gefallen. wenn du anfängst, regelmäßig den Zehnten zu geben. In meiner Bibel ist etwas von Gott, weißt du, nicht nur dem Bösen, aber auch vom Guten. Gott ist ein Vergelter. Wir denken immer, das Böse vergilt, wenn ich böse bin. Nein, Gott vergilt mir auch, wenn ich gut bin. Und vergilt am liebsten mag er mir zu vergelten, wenn ich nett bin und ihm was tue und für ihn arbeite. Aber wie arbeite ich für ihn? Für Gott arbeitet man immer dann, wenn man kein Dankeschön bekommt. Für Gott arbeitet man dann, wenn man umsonst, angeblich umsonst dient. Umsonst gibt den Zehnten. Da denkt er, das ist doch umsonst. Nein, es ist nicht umsonst. Lies mal Malachi. Ihr sagt ja, das ist alles umsonst, Gott zu dienen. Man dient Gott nicht umsonst. Man gibt Gott nicht umsonst. Wir müssen lernen, also zu sehen, dass es nicht umsonst. Aber das ist, was der Teufel uns dann sagt, umsonst. Du dienst umsonst, du gehst umsonst und so weiter in der Gemeinde. Gott ist ein Vergelter. Und du wirst sehen, wie Gott dir vergilt. Und wie er dich belohnt. Dass plötzlich hast du keinen Druck, keine Spannungen, keine Hektik, keinen Stress. Und er sagt, ich will dein Versorger sein. Und plötzlich in deinem Gärtchen oder sogar auf deinem Balkon wachsen Tomaten, die kriegst du nicht mal im Laden. Du sagst, wieso? Oder jemand da mit den Zucchinis da, diese Zucchinis, die wachsen und wachsen und sagen, ich weiß gar nicht, wohin mit den Zucchinis, könnt ihr sie abnehmen? Oder was wir hier auch in der Gemeinde haben. Du erlebst, wenn du anfängst zu geben. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die hat immer gejammert und gejammert und ich habe gesagt, hör doch auf zu jammern, das ist unbiblisch. Jammern ist unbiblisch und wer jammert, der bekommt von Gott gar nichts. Fang an mal was Gutes zu tun. Ja, was kann ich tun? Und ich schaue nur auf die Schuhe. Aber ich sage, guck mal, du hast so feine Schuhe. Schenk deine Schuhe irgendjemand anders. Schenk deine Schuhe. Verschenk deine Schuhe. Und das war nur eine Schnapsidee von mir. Und schenk deine Schuhe. Und dann sagst du, ja, meinst du es wirklich ernst? Aber die habe ich so teuer gekauft. Das, was dir wert ist, schenk weiter. Gib weiter. Du wirst verblüfft sein, was dann passiert. Und diese Frau hat dann gehorcht. Und dann die Schuhe verschenkt einer anderen Schwester in der Gemeinde. Ich sage, du, das nächste Mal, nicht, dass sie barfuß jetzt nach Hause gelaufen ist, am nächsten Mal bringt sie und sagt, du, ich habe dieses Paar Schuhe, ich denke, du hast die gleiche Schuhgröße wie ich, kann ich dir das schenken? Und die Schwester hat, und wisst ihr, was da passiert ist? Die Schwester hat gebetet, hat die Schwester mit den Schuhen gesehen, aber Sonntag vorher oder irgendwann hat sie gebetet, lieber Gott, ich möchte auch solche Schuhe haben, aber ich habe kein Geld, ich bin Rentnerin oder kann mir das nicht leisten, hätte auch gerne solche Schuhe. Und jetzt kommst du zu mir und schenkst mir diese Schuhe. Und es ist passiert. Jetzt passiert etwas in der Gemeinde, ein Chaos. Jetzt kriegt die Schwester so viel Schuhe, dass ich öffentlich in der Gemeinde ausrufen muss, bitte schenkt der Ilse keine Schuhe mehr. Die weiß nicht mehr wohin mit den Schuhen. Ich sag dir, wenn du anfängst, Gott zu dienen, das ist Opfer bringen. Gott zu dienen ist immer Opfer an Stress. Und du musst dich überwinden. Und das Beste gibst du weiter und du kriegst noch viel Besseres, dass du sogar einen Schuhladen aufmachen kannst am Schluss. Und deshalb, du wirst nicht borgen, sondern du wirst anderen leihen. Du musst nicht dann leihen, sondern Gott wird dich dann übernatürliche Art und Weise versorgen. Also er ist ein Vergelter. Überleg einmal, er ist ein Vergelter. Dann kannst du zu Gott kommen und sagen, Herr, vergilt mir jetzt. Jesus sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Ich könnte auch jetzt umgekehrt sagen, mit sehenden Augen sehen sie und mit hörenden Ohren hören sie. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, du erlebst Wunder auf dem laufenden Band, permanent. Unsere unsichtbare Welt wird wahrgenommen durch die Augen des Geistes, durch Eingebung, durch Impulse. Das wird wahrgenommen. Und wenn du anfängst zu sehen im Geist, Gott beschenkt mich, Gott vergilt mir, Gott versorgt mich, dann wirst du anfangen, großzügig zu sein. Und was wird uns dafür? Das haben die Fischerleute gefragt vom See Genezareth. Gott hat noch ein zweites Augenpaar dir gegeben, das ist das Innere, so damit du mit dem inneren geistigen Auge schauen kannst, das Übernatürliche wahrnehmen kannst. Du siehst, wie Gott die Fenster des Himmels aufmacht. Und dann erlebst du die Wunder. Plötzlich wird herabgeschüttet, der ganze Segen, alles bleibt bei dir. Du kannst wieder weitergeben, weiter andere versorgen. Wenn du träumst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich träume immer mit verschlossenen Augen. Ich mache meine Augen meistens zu, wenn ich träume, aber ich sehe mit den anderen Augen, mit den inneren Augen, sehe ich komplette Bilder. Und ab und zu mal träume ich in Farbe, aber meistens schwarz-weiß, glaube ich, so dass, wenn ich träume. Aber ich sehe die Bilder mit verschlossenen Augen. Das heißt also, irgendwo in meinem Hinterkopf, in meinem Gehirn, sind noch weitere Augen da. Und diese Bilder, selbst wenn ich schlafe, und da ist mein Geist aktiv. So, du siehst vergangene Dinge, zukünftige Dinge, gegenwärtige Dinge und so weiter mit dem geistigen Auge. Gott hat uns dieses geistige Auge gegeben. Und was siehst du mit deinem geistigen Auge? Nicht mit den körperlichen Augen, sondern mit den geistigen Augen. Mit den Ohren hören sie nicht und mit den Augen sehen sie nicht. Und umgekehrt, sie können sehen, also in einem anderen Raum sein, in einer anderen Sphäre sein, woanders sich zu bewegen, in der Ewigkeit her. Wir empfangen immer das, was wir mit dem inneren Auge sehen, mit dem geistigen Auge, mit dem Auge, was der Heilige Geist uns geöffnet hat. Der Teufel hat uns die irdischen Augen geöffnet und wir kriegen die nicht mehr zu. Da sehen wir lauter Fehler, lauter Dummheiten, wir sehen alles Törichte und wir können nicht mehr vergeben. Wir sehen den Balken und den Splitter, was weiß ich, wir sehen alles Mögliche, bloß bei uns sehen wir nichts, weil unser Auge zu ist. Aber wenn das innere Auge mal geöffnet ist, wir sehen die Welt Gottes mit ganz anderen Augen. Sehen mit den Augen Gottes. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Aber in dem Augenblick, wo du den Heiligen Geist bekommst, wirst du ein Seher. Du fängst an, Dinge zu sehen, die du gar nicht für möglich gehalten hast, dass es sowas gibt. Gott kann die Fenster des Himmels auftun. Ja, wie mag das zugehen? Das ist nicht dein Problem, auszulösen. Das ist Gottes Sache, dass es ausgelöst wird. Du musst nur diese göttliche Vorstellung haben. Also diese göttliche Vorstellung haben. Und einfach, dass du das vorstellen kannst, ich bin gesegnet. Ich bin geheilt. Du wirst geheilt erst, wenn du dir sehen kannst, dass du gesund bist. Solange du dich unter dem Stock laufen siehst oder Krüppel irgendwie bist und im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich, Kopfschmerzen hast, solange bist du nicht geheilt. Da können 100 Leute für dich beten. Du musst es empfangen. Du musst es im Geist sehen. Du musst es vom Herrn deine Gesundheit empfangen und sehen, ich bin gesund. Gott hat mir gezeigt, also ich laufe im Trainingsanzug und schocke und was weiß ich, was ich tue. Also ich bin kerngesund. Ich arbeite, schmeiße Säcke durch die Luft. Also ich habe Kraft, aber wenn du dich schwach siehst und elend siehst und sagst, oh, und es fängt immer mit Jammern an, wenn du sagst, ach, ich Armer, ach, ich Elender und dergleichen. Die Bitten müssen wir von ihm haben, die Bilder müssen wir von ihm haben, die Vision müssen wir von ihm haben. Hast du eine Vision von deinem Leben, von deiner Familie? Du solltest nicht sehen, dass alle da rauschgiftsüchtig von deiner Familie sind und alle flöten gehen und alle spinnen und verrückt spielen. Du solltest deine Familie sehen, dass sie geheiligt sind, dass sie gereinigt sind, dass sie vor Gott stehen, dass lauter Prinzen und Prinzessinnen sind und lauter Könige und lauter Priester sind. Fang an zu, vor Gott zu sehen und vor Gott zu stehen. Zu mir kam in Stuttgart eine Frau, ihr Junge, er hat bei der Bank gelernt, und hat Geld gestohlen aus der Kaffeekasse oder wo, welche auch immer, und hat in Baden-Baden auf der Spielbank gespielt. Und ist aufgeflogen. Und er war Lehrling in der Bank, muss vorstellen. So, und dann die Tochter, die hat mit den Männern nur rumgezogen, auch so eine furchtbare Sache, und kam zu mir, Bruder, mal tut es, ich kann nicht mehr, meine Kinder sind, die haben ja alle dem Herrn geweiht und die machen solche dumme Sachen. Der eine, der verspielt sein Geld und ruiniert alles und macht Schulden am laufenden Band, und der andere, die zieht rum mit Männern und was sie sonst noch macht, und die andere, ja, auch nicht die beste. 3 Kinder hat sie gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, ich weiß nicht, Martha hieß sie. Ich habe gesagt, Martha, ja, wie stellst du dir deine Kinder vor? Was soll dein Junge sein? Ja, ich wünsche, wenn er Prediger wäre. Ach, Mütter manchmal, der soll Prediger werden, der soll Gott dienen. Ach, gut, okay. Und was soll deine Elisabeth sein, oder was soll aus seiner Elisabeth werden? Dann hat sie gesagt, ja, ich möchte, dass sie ein glücklich verheiratetes Kinder hat, dass ich Enkel sehe und so weiter und eine schöne Zeit habe und dergleichen. Ja, habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Und die dritte, weiß ich nicht, wie die hieß. Nicht mehr, schon lange her. Und habe ich gesagt, gut, jetzt fang's an, Gott zu danken, dass dein Sohn ein Pastor wird, dass er Prediger wird und dass er Wort Gottes verkündigt und dem Herrn dient. Fang an, Gott zu danken, und sieh deinen Sohn auf der Kanzel stehen, wie er predigt. Stell dir mal das vor. Kannst du das vorstellen? Ja, schwer, das ist unmöglich. Also ich weiß nicht, wie das werden soll. Also das ist nicht dein Problem, das ist Gottes Sache. Aber stell dir mal vor, dein Sohn predigt das Evangelium. Kannst du das machen? Mach mir das Versprechen, dass du Gott dankst, mal jeden Tag, morgens und abends, dass du sagst, danke, dass mein Andreas Gott dient und Gott, für Gott arbeitet, für Gott lebt, okay? Und deine Elisabeth auch so, die soll eine glückliche Frau sein und dergleichen. Dann bin ich von Stuttgart weg und bin nach Heilbronn gegangen, und wisst ihr, was passiert ist aus dem Jungen? Der Junge macht eine ganze Sache für den Heil und fliegt natürlich aus der Arbeitsstelle raus, und Dann geht er auf die Bibelschule, studiert sogar in Amerika und heute ist er Prediger. Heute ist er Prediger. Und die Tochter, bevor er noch wegging von Stuttgart, habe ich die noch getraut. Also Gott hat gearbeitet, Gott hat die Gebete erhört. Gott kann dein Gebet erhört, wenn du anfängst, dir vorzustellen. Von Dr. Cho, dem den koreanischen Prediger aus Seoul, Korea. Dr. Cho, ich kenne den von Anfang, da hat er nur 3000 Mitglieder gehabt. Heute hat er auch 800.000 Mitglieder in seiner Gemeinde. Aber ich kenne noch aus der Zeit, als er noch 3000 hatte und war sehr arm. Und er hat einen Wunsch, und ich war in einem Seminar bei ihm, und er hat einen Wunsch gehabt, ich möchte ein Fahrrad haben. Und dann hat er so eine Art Quellekatalog oder was gefunden. Er möchte ein deutsches Fahrrad haben. Ich glaube, Adler war das oder was weiß ich. So ein Fahrrad. Also und dann hat es ausgeschnitten und vorne in seine Bibel eingeklebt und gesagt, Herr, wenn ich mal Gnade habe, finde, ich möchte so ein deutsches Fahrrad haben. Und irgendwie kam dann ein Missionar vorbei und sieht sein Fahrrad in der Bibel eingeklebt und sagt, ja, Bruder, was soll dein Fahrrad in der Bibel? Das ist das Wort Gottes und nicht Reklame für ein Fahrrad. Sagte, ich bete schon fast 9 Monate und danke Gott für das Fahrrad, dass Gott mir das Fahrrad schenken wird, aber ich habe es noch nicht. Ich weiß, ich möchte meine Hausbesuche in der Gemeinde mit einem Fahrrad machen. Weißt du, manche möchten heute Mercedes haben, aber fang mal beim Fahrrad an. Und er hat Gott für das Fahrrad gedankt, Gott für das Fahrrad gepriesen, das Fahrrad sich vorgestellt und exakt das Fahrrad hat dann der Bruder ihm besorgt. Exakt. Also du musst schwanger werden mit der Idee, mit der Sache, die du in deinem Herzen hast. Und Schwangerschaft, du empfängst was. Also das ist zuerst mal, heißt es Empfängnis. Und wenn es von den Frauen der Bibel heißt es, und er erkannte sie und sie empfing und sie gebar ihm den und den Sohn oder die Tochter. Wir müssen empfangen. Zuerst einmal beginnt dieses Sehen, das ist ein Empfängnis. Du hörst und du empfängst was. Und jetzt musst du trächtig werden, austragen, schwanger werden. Der Heilige Geist überschattete die Maria. Du sagst ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren soll. Du musst nicht wissen, wie das alles passiert oder nacheinander gehen muss. Aber du musst es empfangen. Der Schatten des Heiligen Geistes muss auf deinem Leben kommen. Und dann passieren diese Dinge nacheinander. So die Vorstellung, die Idee muss von Gott kommen. Die Bitten, die müssen von ihm kommen. Das Bild muss von ihm kommen. Das, was du siehst. Stell dir mal vor, du möchtest eine neue Wohnung. Guck dir ein Foto von einer neuen Wohnung, klebt es in deine Bibel rein, mach das wie Dr. Cho. Das ist also kein Verbrechen, jemand nachzumachen, jemand zu kopieren. Versuch einmal irgendetwas, was du wünschst. Oder versuch mal, das zu malen, sich bildlich vorzustellen. Du möchtest heiraten, mal ein Männchen und mal ein Weibchen. Und dann sagst du, lieber Gott, weißt du, es ist nicht gut. Du hast ja gesagt, in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Mal es dir und stelle vor und bitte Gott und sag, Herr, ich möchte das so, das wird, wie es in deinem Wort steht, also der Mensch ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Hör's gut zu, mein Lieber. Mal das und stell das vor und bet und preise Gott und werde schwanger damit, mit dieser Idee. Werde schwanger und dann wirst du sehen, es passiert. Dann kannst du anfangen zu beten und Gott wird dir zeigen, wo was ist. Dann musst du nicht menschlich handeln und menschlich suchen, ja, wo kommt es und wann kommt es und wie kommt es. Es wird alles passieren und es begab sich, beim Herrn Jesus begibt sich's. So, deine Bedürfnisse, die solltest du zuerst sehen, wie die gedeckt, wie die befriedigt werden. Du hast vielleicht Schulden auf dem Konto, rote Zahlen. Versuch dir vorzustellen, Gott füllt mein Konto. Versuch das vorzustellen. Ich muss nicht betteln. Ich möchte nur so leben. Fang an, den Zehnten zu geben, auch von diesem Wenigen, auch wenn es nur Groschen sind. Und ich habe schon so viel Wunder und Zeichen erlebt, was Leute in Zehnten haben. Ich denke nur immer, ich habe so einen jungen Burschen mal in der Gemeinde gehabt, der kam aus der Kinderstunde. Was heißt, wenn ich so einen Kassenbericht gelesen habe, dann waren es 50 Pfennige Zehnte. Da hat er extra eine Tüte benutzt und 50 Pfennig Zehnter. Später hatte er dann eine, damals gab es noch D-Mark, eine Mark Zehnter. Der hat von seinem Taschengeld angefangen, Zehnten zu geben. Und er hatte permanent, und dann habe ich, weil die Kassiererin hat sich beschwert, hat gesagt, der musste nicht gleich so viele Pfennige da gleich Tüten verwenden. Nein, er wollte bewusst den Zehnten geben. Er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also lasst den Jungen den Zehnten, auch wenn er unsere Tüten verschwendet. Dann hat die Tüte wahrscheinlich mehr gekostet, wie das, was da drin war. Aber es ist egal. der Geist, der dahinter steckte. Und wisst ihr, und heutzutage, der hat eine glückliche Frau, ist glücklich verheiratet, hat 3 Kinder, aus Heilbronn jemand, und ist bei Messerschmitt, also Ingenieur, hat einen guten Posten, und ihm geht's gut. Und Gott hat, und er durfte studieren, da wo er studieren wollte, in Raumfahrt. In der Raumtechnik wollte er studieren. Er hat den Platz bekommen, den er haben wollte, weil er Gott treu den Zehnten gegeben hat. Aber weißt du, wenn von nichts kommt nichts. Gott will unsere Treue sehen. Und die Treue ist ein sehr großes Kriterium beim lieben Gott. Dein Gebet, dein Sehen, das überträgt den Willen Gottes hier auf diese Erde. Das, was im Himmel ist, das Original, wenn du das siehst, also dieses Original, dieser vollkommene Mensch, dieser gesegnete Mensch, ich möchte das auch hier auf Erden sein und ich will alles machen, dass ich das werde, was ich im Himmel sehe. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt nicht plappern wie die Heiden, sondern ganz konkret sprechen, ausdrücken, was ich will. Herr, ich möchte dieses Fahrrad oder dieses Auto oder dieses Haus. Weißt du, wenn du Gott treu dienst, es war bei mir auch in meinem persönlichen Leben, also alle meine Geschwister haben Häuser gehabt und Eigentumswohnungen gehabt und ich war Pastor und habe nichts gehabt. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn ich 50 bin, mit 50 Jahren, da ist das Jubeljahr, Halljahr, da wird all das wieder erstattet und da kommst du wieder in deinem Erbe zurück, dann kannst du das bekommen. Ein paar Tage vor meinem 50. Geburtstag habe ich meine Eigentumswohnung gekauft. Und bin eigentlich glücklich, verstehst du? Gott hat mein Wunsch erfüllt, mein Anliegen erfüllt. Wir sollen uns festlegen und wir sollten nicht Larifari so hoffen und harren, das macht viele zum Narren, sondern wir sollen wirklich ganz konkret sein, mit 50 oder irgendwie Ziele setzen. Du musst aber sehen, dass das wahr wird. Die ganze Zeit habe ich dann gar nicht mehr dran gedacht, an Eigentum oder ein Haus oder was zu besitzen. Aber ich habe gearbeitet für Gott und habe gewusst, wenn das kommt, dann ist es soweit. Erkenne, was ist für dein Leben bestimmt, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, was für dein Leben kommt. Also nicht plappern wie die Heiden und immer bitten und bitten, bitten und bitten. Nein, löse etwas aus. Wenn du betest, sollst du schon die Lösung sehen, die Antwort sehen. Sollst du den Erfolg sehen, rote Zahlen, nein, schwarze Zahlen sollst du sehen. Sollst das Wunder sehen, sollst die Veränderung sehen, sollst die Gesundheit sehen. Soll sehen, wie du in Urlaub fährst. Weißt du, du wirst nie rauskommen aus deinem Kiez, wenn du nicht siehst, wie du da irgendwo auf den Bergen kraxelst oder irgendwo Landschaften durchstreifst. Nach der Bibel sollst du von Gott kein Bild machen. Das ist klar. Du sollst kein Bildnis vom Herrn machen. Aber du sollst dir vorstellen, denn du kannst nur etwas bauen, wenn du eine Idee hast. Du kannst ein Haus bauen, wenn du eine Idee hast. Du musst eine Idee haben. Du kannst ein Auto nur bauen, wenn du eine Idee hast. Aber von Gott kannst du dir keine Vorstellung machen. Gott ist, er ist das Daseinende. Gott ist Geist. Er ist Geist und Wahrheit. Und so musst du ihn auch anbeten. Aber jetzt, wenn er dir sagt, und mein Kind, das kann ich dir schenken. Das will ich dir schenken. Das ist für dich. Das Land, das gelobte Land wurde schon verteilt, bevor es eingenommen wurde. Lies mal die Josua und so weiter. Da wurde genau verteilt, da kriegt dieses Gebiet, da kriegt jenes Gebiet, kriegt jenes Gebiet. Das wurde noch gar nicht eingenommen. Aber die haben das nachher eingenommen und dann wurde auch offiziell so verteilt, wie es war. Aber zuerst musst du einen Plan in deinem Kopf haben. Gott muss in der Realität angebetet werden. Ja, Herr, ich wünsche mir, ich weiß selber nicht, was ich mir wünsche, aber irgendwas wünsche ich mir schon. Was soll der liebe Gott tun? Herr, segne mich. Hör doch auf, mit dem Blödsinn zu beten. Herr, segne mich. Du brauchst keinen Segen. Du musst auch ganz konkret werden. Herr, hier, in dem und dem und dem und dem Fall. Ganz konkret. Herr, segne mich. Herr, heile mich. Ja, wo dann? Am Fuß? Am Hintern? Am Nacken? Am Finger? Herr, heile mich. Du musst ganz konkret, Gott will konkret gebeten. Er fragt, was willst du? Ja, dass ich sehend werde. Ja, bitte. Gott will konkret gebeten werden. Er muss in der Wahrheit angebetet werden, nicht nur im Geist, in der Fantasie, in der Wahrheit. Deshalb, Herr, segne mich, diese allgemeinen Pauschalgebeten, die bringen nicht viel. Jesus hat ganz konkret gelehrt, im Vater unser zu beten. Gib uns unser tägliches Brot uns heute. Vergib uns unsere Sünden oder Schulden oder was es auch immer ist. Ja, Gott muss uns die Schulden vergeben. Nicht nur die Schuld, die du anderen gegenüber schuldest, auch der Bank. oder dem Kreditinstitut. Vergib uns unsere Schulden, da wo wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Vergib uns unsere Schulden. Das gilt auch fürs Geld, nicht nur für die Sünden. Vergiss die Sünden, das ist nur einmal. Aber hier muss man ständig beten, weil wir ständig reingelegt werden. Weil wir ständig Sachen kaufen und nicht bezahlen können. Und ganz besonders wir Westler immer mit Kreditkarte kaufen. Der größte Fluch bei Christen im Westen ist die Kreditkarte. Weißt du, das wird am Ende des Monats abgebucht. Weißt du, wenn ich so manchmal im Kaufhaus bin und da sind Leute vor mir, so Asoziale, die bezahlen das mit der Kredit. 4,50 €, macht heute irgendjemand bezahlt 4,50 € mit der Kreditkarte. Das ist teurer meines Erachtens, die Kreditkarte, als da jetzt mit der Kreditkarte zu bezahlen. Aber du siehst, die haben kein Geld, aber bezahlen das mit der Kreditkarte. Das ist deshalb, wenn ich in der Schuldenberatung bin, das erste, was ich dann den Leuten sage, schmeiß weg die Kreditkarte. Denn die Kreditkarte bringt dich in die Hölle, in den Teufelskreis, oder da kommst du gar nicht mehr raus. Entweder hast du das Geld oder hast nicht das Geld. Und wenn du das Geld nicht hast, brauchst du es auch nicht. Aber weißt du, das ist dieses Kreditwesen, das Bankenwesen, das ist das, was die Leute unterjocht. Aber du solltest sehen, nein, das brauche ich nicht. Und deshalb Augenlust und hoffärtiges Leben ist vom Teufel. Deshalb begnüge dich mit dem, was du hast. So, die unsichtbare Welt muss hier übertragen werden, vergib uns unsere Schulden. Das neue Auslegung, neue Interpretation. Weißt du, bei Gott ist nichts vergeblich, nichts umsonst. All diese Kräfte, alles was du hast, all die Wünsche, die sind in deinem Herzen drin. Und wozu du keinen Wunsch hast, hast auch keinen Befehl und keinen Auftrag und keine Sendung. Also versuch einmal herauszufinden, was will Gott von mir? Wie sieht mich Gott? Wie sieht er meine Familie? Albert Schweitzer. Er begann als Musiker und Theologe, musste natürlich lernen, studieren, Eltern wollten das so. Und dann erlangte er auf verschiedenen Gebieten Ruhm, auch als Musiker und Theologe. Und mit 30 fing er an, dann Medizin zu studieren. Er hat was anderes im Kopf gehabt, als was Eltern und so weiter. Wurde ja selbstständig mit 30 und dann wurde Doktor der Medizin. Und dann hatte all diese Möglichkeiten. Das, was er gelernt hat, war gut, aber hat diese Möglichkeiten dann genommen, ging nach Afrika, Lambarene, und hat dort bis zum Ende seines Lebens gewirkt. Er hat sich was anders vorgestellt. Weißt du, vielfach musst du zuerst mal ein Stück weit das tun, was die anderen Leute wollen. Deine Eltern, deine Familie, deine Gemeinde. Aber irgendwo musst du ausbrechen aus diesem Teufelskreis. Ich will nicht nur Theologie und Musik. Ich will Arzt werden. Ich will anderen Menschen dienen. Was machte denn Albert Schweitzer so ungewöhnlich? Er besaß den starken Drang für Schöpferische. Er wollte was tun. Er wollte Menschen dienen. Und jeder Künstler, jeder Schriftsteller, jeder, der irgendwo dient auf kreativem Gebiet, in welcher Art auch immer, der hat einen Drang, der will was tun. Und du musst wissen und verstehen, was will ich überhaupt tun? Will ich nur sitzen und sagen, danke Jesus, wunderbar, bist du herrlich, bist du gesegnet, ist dein Name. Verstehst? Bist du nur als Statist? Gott braucht keine Statisten. Gott braucht Aktivisten, die aktiv werden, die was unternehmen. Und Schweitzer war sein Leben lang wissbegierig, gestaltete sein Leben selbst, nahm sein Leben selbst in der Hand. Plötzlich sah er, wusste, was ich will und ging dann da, wo niemand hinging, nach Afrika. Und schlug einen anderen Lebenslauf oder Lebensentwicklung, als die Eltern ihm vorgeschrieben haben. Die Tatsache ist, dass er dann in ein fremdes Land ging, zeigt, er hat Mut gehabt. Weißt du, du brauchst Mut, dein Leben umzusetzen. Und von vorne nochmals anzufangen. Und was der Albert Schweitzer hier tat, mit 30 nochmals zu studieren anzufangen, noch neue Richtung einzuschlagen. Er ging außergewöhnliche Risikos ein. Ging nach Afrika, kennt die Leute gar nicht, kennt auch ihre Sprache gar nicht. Aber ich gehe dorthin. Und bei der Biografie vom Schweitzer, Albert Schweitzer, fällt mir auf, dass er stark seine Ideale hatte, die er verwirklichen wollte und auch sehr gefühlsmäßig war in seinen Idealen, in seiner Vorstellung. Ich will das umsetzen. Er hat ein Ideal gehabt und dieses Ideal, mit dem hat er sich identifiziert. Also du wirst das, was du dir vorstellst und was du immer wieder sagst, Weißt du, wenn ich heutzutage manche Leute hier in Berlin höre oder wo anders auch, eigentlich ihre Sprachkultur ist auf den Mund zu schießen. Verstehst? Wenn die sagen, ich Dummkopf, deshalb sagt die Bibel, du sollst kein Narr sein, nicht sagen Narr oder ganz Narrerteil-Dinge. Ich Esel. Dann wunderst du dich, wenn du dann Esel wirst. Das, was du sagst, das wirst du, das bist du. Wenn du sagst, also ich tauge nichts, bin gar nichts, weißt du, du dekretierst dich selbst. Was du sagst, das bist du. Viele erkennen gar nicht, was sie mit ihrem Mundwerk anrichten. Du solltest aus deinem Winterschlaf aufwachen eigentlich und sagen, Mensch, ich muss mich zusammenreißen. Ich muss etwas unternehmen. Ich darf nicht mehr so reden. Ich sollte Gutes von mir selber reden. Mich selbst in einem guten Licht stellen. Nicht, dass ich stolz werde oder mich über was einbilde, aber ich sollte das von mir sagen, was Gott von mir sagt und wie Gott mich sieht. So soll ich mich verhalten. Ich bin sein Diener. Und seine Diener sind keine Lumpen. Und auch nicht Lumpensammler. Also, und der Schweizer hat selbst was unternommen. Also, du kannst dich nur selber verändern, wenn du das Ideal siehst und das sagst, das möchte ich erreichen mit Gottes Hilfe. Koste, was es wolle. Du wirst niemanden treffen, wenn du nicht auf jemanden zugehst, nichts unternimmst, wird nichts passieren. Also wir sind die Auslöser in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Kein Dasein ist sinnlos, egal was im Leben passiert. Also du kannst langweilig sein. Einfach dich treiben lassen, dann bist du Treibholz am Schluss. So, zu jedem Leben gibt es immer einen Gegensatz. Langeweile und Leere, Wüstenstrecken, und gibt es Durststrecken und so weiter. Es gibt also das Sichtbare und das Unsichtbare, das hängt irgendwie zusammen. Also wenn du dich nur auf das Sichtbare fixierst und sagst, das ist so, nein, das Sichtbare ist oft nur die Spitze des Eisberges, der ganzen Situation. Gib deinem Gott ein Zuhause in deinem Leben. Denn die Bibel sagt, heute haben wir auch gesungen, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht. Die meisten wissen sowieso nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr Königskinder seid? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Ableger seid? Wisst ihr nicht, dass ihr Heilige seid? Wisst ihr nicht, also, dass unser Körper Gott verwirklichen soll? Dass unser Leben Gott verwirklichen soll? Dass meine Zeit Gott verwirklichen soll, dass mein Geld Gott verwirklichen soll. Unser Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und ich muss mein Leben mit ganz anderen Augen sehen. Und egal, was andere machen, selbst egal, was die Partner und Partnerinnen machen, spielt keine Rolle. Du musst leben und du wirst sterben und du wirst auferstehen. Niemand kann für dich auferstehen und niemand kann für dich sterben. Das bist du. Du musst allein dein Schicksal in die Hand nehmen und selbst dein Schicksal gestalten. Also, es liegt an dir. Unsere Identität bestimmt das Schicksal. Unsere Umgebung bestimmt es dann. Und auch die Reaktion und die wo wir enden, wo wir ankommen. Unsere Identität. Wer bist du? Was bist du? Und wenn du dich siehst als Betrüger, so wie Jakob in der Bibel und so weiter, dann wirst du ein Versager sein und wirst auf der Flucht sein und so weiter. Aber dann, als er hörte, Israel, Gott kämpft, Gott streitet, du, dann bin ich nicht mehr allein, Gott kämpft für mich. Er hat ganz anders ist dem Esau gegenübergetreten, weil Gott ihm begegnet ist, weil die Sonne in seinem Leben aufgegangen ist. Wenn wir uns mit einer Sache nicht identifizieren und uns nicht eins werden damit, dann werden wir die Sache auch ablehnen. Will ich gar nicht, keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Aber wenn ich mich mit einer Sache identifiziere, dann braucht es eine Ameise, die bringt mich schon dorthin. Da brauche ich nicht viel Kraft und das mache ich mit links. Egal, wie kritisch das Problem ist, von deiner Identität hängt auch deine Hingabe ab. Also heute habe ich keinen Bock. Heute, die sagen vom Bock, von Böcken. Also keine Lust. Weißt du, wenn du weißt, Gott will das für mich, das ist für mich vorgesehen. Ich sehe im Geiste, das ist für mich. Gott soll mir anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht nur Halleluja, sondern in der Realität des Himmels und in der Übereinstimmung mit unserem Original. Du bist hier nur die Kopie, nur ein Ableger. Entdecke die unsichtbare, verborgene Seite, die ewige Seite deines Lebens. Wenn du das einmal gesehen hast, die ewige Seite deines Lebens, was willst du im Himmel einmal tun? Die ganze Zeit auch in der Gemeinde sitzen und zuhören, wie die Engel da singen und zwitschern? Was willst du in der Gemeinde eines Tages tun? In der himmlischen Gemeinde, in der Versammlung der Heiligen. Was heißt, ihr seid herzugetreten, herzugekommen zum neuen Jerusalem, zu der Herrlichkeit Gottes und so weiter. Was willst du dann tun, wenn du dort eintrittst? Ja, ich möchte entrückt werden. Aber was willst du dann nach der Entrückung machen? Ja, beim Heiland sein, ja. Aber was willst du beim Heiland 1 Milliarde Jahre tun? So, du musst herausfinden, wer du wirklich bist. Dann kannst du dich auch wirklich verwirklichen. Dann funktionieren auch deine Gebete total anders. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Dann funktioniert dein geistliches Leben. Kannst du dir vorstellen, nur gegebenenfalls, kannst du vorstellen, dass du anfängst zu gewinnen, Fortschritte zu machen, dass es anfängt bei dir wieder zu funktionieren, alles richtig tickt, dass du vielleicht eine Weltreise machst, dass du wieder lachst. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Wann du geheult hast, brauchst du mir nicht erzählen. Interessiert mich auch gar nicht. Aber wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Richtig gekichert und sagt, oh, Halleluja. Versuch einmal, dich vorzustellen, du lachst. Da brauchst du weniger Muskeln, weniger Anstrengung zum Lachen. Zum Heulen brauchst du mehr Gesichtsnerven und Anstrengung. Und das geht dann an die Substanz. Wann hast du zum letzten Mal richtig triumphiert über etwas? Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich gesagt. Jetzt habe ich es gezeigt. Jetzt. Wann hast du jemand deine Meinung gesagt? Verstehst du, dir sagen dir alle die Leute die Meinung. Aber wann sagst du den Leuten die Meinung? Und sagst, nee, danke, bitte. Du musst lernen, zum Teufel deine Meinung zu sagen. Und du musst lernen, auch zu Gottlosen deine Meinung zu sagen. Und zu Leuten, die nicht von Gott sind. Du musst lernen, deine Meinung zu sagen. Wann hast du zum letzten Mal deine Meinung gesagt? Und gesagt, nicht nur so kritisiert, nein, wo dich die bedrängen, dich bestürmen und sagst, nee, danke, will ich nicht. Ich lass mich nicht zum Fußabstreifer machen. Kannst du dir vorstellen, dass du plötzlich deine Talente entfaltest, etwas leistest, Medizin studierst wie Albert Schweitzer? In Amerika hat eine 85-jährige Frau noch das Abitur gemacht und will anfangen zu studieren. Also was die Amerikaner können, da sollten Gott hat, dann bist du noch nicht so weit, kannst noch nicht eingeschult werden. Also aber wenn die mit 85 noch Abitur macht, kannst du dir vorstellen, siehst du es ein, leuchtet es ein und es ist dir klar und so weiter, dass du Arbeit findest. Du findest keine Arbeit, wenn du dich auf dem Abstand gleichstellen lässt. Einfach, du musst einfach diese Position einnehmen. Ich bin geboren zum Arbeiten und Gott will, dass ich arbeite und ich soll gute Arbeit haben und ich möchte die und die Arbeit haben. Ich kann dir Geschichten erzählen, wie das funktioniert. Aber es funktioniert. In deinem Geist funktioniert es. Du musst zuerst mal in deinem Geist geboren werden und empfangen werden und entstehen und dich entwickeln und entfalten, bevor du draußen in der Wirklichkeit was wirst. Du musst in deinem Geist was passieren. Kannst du dir vorstellen, dass du stark bist, dass du widerstehen kannst, dass du siegreich bist, dass du Gott verstehst und begreifst und den Willen Gottes tust? Das ist nun mal das Geistliche. Weißt du, wir sprechen oft von Ahnungen. Ahnungen, ja, die Ahnen, das sind die Vorläufer unserer Ahnen, die verstorben sind. Aber die Ahnungen, du hast eine Ahnung von irgendetwas. Ahnungen sind gedachte Gefühle. Und du hast eine Ahnung von etwas. Von was hast du Ahnung in deinem Leben, gerade jetzt? Versuch einmal, deine Ahnungen aufzuschreiben. So wie wir eine Ahnenliste anstellen und aufschreiben, Ahnenliste, wäre es mir mein Großvater, wäre es das. Versuch mal aufzustellen, was sind deine geistigen Ahnungen? Nicht Ahnen, Ahnungen. Vermutungen, was sind deine Schreckensbilder? Wovor hast du Angst? Was hast du Angst, dass es ja nicht eintrifft? Oder wenn jetzt die Tür aufgeht, wer soll reinkommen? Wer ist es? Wen wünschst du dir herbei? Nach wem sehnst du dich? Deine Ahnungen, deine Wünsche. Weißt du, nicht nur der Teufel soll dir Bilder geben, sondern auch der liebe Gott soll dir Bilder geben.
All das, der Teufel zeigte alle Reiche dieser Welt. Wenn er das kann, kann der liebe Gott zweimal. Und wir sollten nicht dem Teufel mehr beimessen und mehr Recht und Ehre geben als Gott. Ahnungen sind es, was unser Leben ausmachen. Dieses verborgene Wissen, das sind Ahnungen. Du bekommst das, was du siehst. Ist das unausgesprochene Wissen, das sind Ahnungen. Ich ahne. Wenn du ahnst, dass du versagst, dass du fällst, dass du es nicht schaffst, dass du nicht bezahlen kannst, das ist die Wahrheit. Deine Ahnungen sind immer die Wahrheiten, deine inneren Wahrheiten, die unausgesprochen. Eigentlich so die Wahrheiten des Herzens, das weißt du. Das ist das ewige Wissen, so Urwissen, würde ich sagen vielleicht. Ahnungen sind die Bilder des Geistes, das sind Ahnungen. Von hier kommen die Befürchtungen, du hast Angst, also ich möchte dem nicht begegnen. Hast Angst vor einem bestimmten Menschen, du hast Ahnung, der ist böse. Hast Bedenken, und so entstehen Bedenken und Ängste und Komplexe und Misserfolge, du hast Ahnung. Wenn du Ahnung von etwas hast und diese Ahnung ist negativ, kann es sein, dass es vom Teufel ist. Vom Hiob heißt es, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Der hat auch so eine Ahnung gehabt. Der hat schon schlimme Ahnungen gehabt. Hast du so Horrorvisionen, so Horrorahnungen? Weißt du, hier werde ich eine Niederlage erleben, hier komme ich nicht raus, das wird nicht gut werden, das geht nicht gut, das ist Ahnung. Dann kannst du da deine Entscheidung dementsprechend treffen, ja oder nein. Durch Ahnungen wird dein Leben gelebt und Dinge ausgelöst oder blockiert durch Ahnungen. Was erahnst du? Wenn du so im Bett liegst und nachdenkst und betest, so allein für dich, was erahnst du? Kannst du dir das vorstellen, auch positiv und im Guten? Du bist nur das, was du siehst und was du glaubst, was du ahnst. Was du aussprichst. Und vor allem im Gebet aussprichst, vor anderen Leuten aussprichst. Wenn du dich als Versager siehst und ahnst, ich fall durch, ich schaff nicht den Lauf, ich werde nicht das Ziel erreichen. Guck mal, die Menschen der Bibel, was haben die erzählt? Paulus, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich und so weiter. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Der hat eine positive Ahnung gehabt. Wenn du dich als Heide siehst, dann bist du ein Heide. Oder Gottloser. Oder Ungerechter. Oder Ungläubiger. Oder Gehetzter und Gestresster. Kannst du vorstellen, dass du der Sünde gestorben bist? Dass die Sünde keine Macht mehr über deinem Leben hat. Lies mal, was Paulus im Römerbrief 6 schreibt. Und nun haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Du musst dich halten dafür. Ich bin tot, mich gibt's nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Und was ich lebe, das ist Christus in mir. Und haltet euch dafür. Für was hältst du dich? Ein armer, elender Sünder. Halte dich schon dafür, dass du das Ziel schon erreicht hast. Dass du schon die Krone trägst. Oder die Krone schon bereitgestellt ist für dich. Du sollst dich dafür halten, dass du die Ernte einbringst. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets den Herrn. Halte dich dafür, dass du Gott siehst und Gott begegnest. Oder Psalm 34, Vers 6. Wer ihn sieht also, der wird erquickt. Schmecket und seht, wie freundlich doch der Herr ist. Also, fang an, richtig zu gucken. Psalm 37. Ich habe noch nie gesehen, den Gerechten verlassen. Also, das solltest du zu Herzen nehmen. Hast du schon gesehen, irgendwo einen Gerechten, einen Gottesfürchtigen, der verlassen wurde? Wenn du sagst, nee, ich habe es nicht gesehen, also warum soll ich dann derjenige sein, wenn ich gerecht bin? Oder die Bibel sagt, schaue dir Ende an, schau das Ziel, was die Vollendung, wo sie erreicht haben, wie es mit ihnen gegangen ist. Jesaja 6, Vers 1, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Ich sah den Herrn. Weißt du, wenn du den Herrn gesehen hast, dann fürchtest du nicht mehr vor den Menschen. Und wenn du siehst, Gott sitzt auf dem Thron, Gott regiert, Gott hat das letzte Wort. Deine Augen bestimmen dein geistliches Leben, was du guckst. Wenn du zu viel Fernsehen guckst, wundere dich nicht, wenn deine Augenhöhlen austrocknen und ausbrennen und du nur Krieg und Mord und Totschlag und nur da Terror siehst. Vers 6, Jesaja 6, Vers 6. Ich habe mit meinen Augen den König gesehen. Den König. Oder Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Oder Jesaja 35, Vers 2. Sie sahen die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du die Herrlichkeit des Herrn einmal gesehen hast, dann bist du so erfüllt, so begeistert, dass du nicht mal lassen kannst. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich liebt, dass Gott auf dich wartet, dass er schon dich empfängt, dich küsst, dir eine Wohnung im Himmel bereitet hat? Kannst du das vorstellen? Weißt du, wenn du sehen könntest, was für ein Apartment, für ein Palast auf dich wartet und wie das eingerichtet ist, dann stehst du nur da und drückst auf den Knopf und alles kommt gelaufen und gesprungen. Kannst du dir vorstellen, dass sich alle Verheißungen Gottes für dich erfüllen? Der Herr hat geredet und es geschieht. Und dass dein Mund voll Lachen sein wird, kannst du das vorstellen? Kannst du sehen die Herrlichkeit des Herrn über dein Leben? Kannst du sehen, dass aus dem Nichts alles geworden ist? Und warum soll aus mir nichts werden, auch was werden? Warum soll das nicht sein? Und haltet euch dafür, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr Heilige seid. Für was kannst du und für was willst du dich halten? Überleg einmal. O Herr, danke dir, du hast die Niedrigkeit deiner Magd gesehen, hat Maria gebetet. Versucht, die Kraft des Glaubens auszudrücken in Bildern. Oder drückt es aus, was du siehst, die Zeichen, die du dir vorstellen kannst. Ich kann mir vorstellen, es wird alles gut. Wenn du das vorstellen kannst, dann wird es gut. Wenn du das aber nicht vorstellen kannst, was weiß ich, die Propheten im Alten Testament wurden Seher genannt. Was für ein Gucker bist du? Was siehst du? Sie sahen die Heilsgeschichte, sie sahen die Auferstehung, sie sahen die Wiederkunft des Herrn, sie sahen das Jenseits. Wir sollten vielmehr nicht nur das Diesseits sehen, sondern wir sollten vielmehr das Jenseits sehen. Wenn du in deinem Geist mehr das Jenseits sehen würdest, würdest du ein ganz anderer Mensch sein. Du brauchst die Offenbarung Gottes. Fang an, Sandkörner zu zählen, Sterne am Himmel zu zählen. Wie heißt es einmal, was sagt Jesus hier? Selig seid ihr, denn eure Augen sehen, was die Propheten begehrt haben zu sehen. Was siehst du? Natürlich, was ich nicht möchte, wir Christen sind manchmal sehr dumm, Gott möge uns vergeben. Weißt du, wenn wir etwas sehen, nur einen kleinen Funken, machen wir gleich eine große Aufruhr, Regen, erzählen uns, ich habe heute Nacht geträumt. Mir hat der Herr gezeigt. Du kriegst Probleme über Probleme, wenn du zu schnell hausieren gehst mit deinen Träumen und deinen Gesichten, Visionen. Ich denke nur an den lieben Josef. Papa, am Mittagstisch oder am Frühstückstisch oder Abendessen, Papa, heute Nacht habe ich geträumt. Stell dir mal vor, was ich geträumt habe. Ich habe gesehen 12 Ehren und ich habe Sonne und Mond gesehen und Sterne und 12 Sterne gesehen und die bücken sich alle, verbeugen sich alle vor mir. Und da sind die Brüder böse geworden. Weißt du, du kannst mit vielen Sachen, die Gott dir zeigt, der zeigt dir und sonst niemand. Und es geht niemand was an, was du im Traum, im Geist geschaut hast. Du solltest vom Herrn großreden und viel plappern und erzählen und plaudern, was du vom Herrn siehst. Aber was Gott dir gezeigt hat, das geht niemand was an. Das ist für dich, dass du es auslebst. Josef wäre nicht verkauft worden nach Ägypten. Josef wäre nicht im Gefängnis gewesen, hätte diese Tiefe nicht durchmachen müssen, wenn er nicht zu schnell geplappert hätte. Ich habe geträumt. Und dann verbrennst du die Zunge. Hätte mehr geschwiegen, hätte mehr erreicht. Nicht den Eifersucht da provoziert und andere neidisch gemacht noch dazu dabei. Herr, öffne uns die Augen. Dass wir sollen sehen. Es geht ja, im geistlichen Leben geht es ja um uns, nicht um die anderen. Im Glauben geht es nur um dich. Du solltest viel mehr sehen, was Gott dir zeigt. Mose sah die Belohnung. Du solltest mehr auf die Belohnung achten. Was für Lohn erwartet dich, wenn du dem Herrn den Zehnten gibst? Wenn du dem Herrn 10% von deinem Leben zur Verfügung stellst? Gestern habe ich von Similis gesprochen, diesem römischen General, der auf seinem Grab da unter Via Appia in seinem Stein gemeißelt ist. Er hat 7 Jahre gelebt und ist 87 Jahre alt geworden. So, dieser General, die 7 Jahre, die er wirklich für Gott gelebt hat, mit Gott gelebt hat. Du musst also einfach nur dein Leben sehen, diese 7 Jahre, die sind gut angelegt für den Herrn. Er ist fast der Zehnte an Zeit. 87 ist er geworden. 80 hat er für Trajan und Hadrian gelebt, dem Kaiser, und dort gedient als General. Und dann hat er alles quittiert und dann dient er 7 Jahre dem Herrn. Weißt du, Gott sagt, und das ist so wichtig, dass du das, was Gott dir sagt und dir zeigt, dass du das zu Herzen nimmst, das in deinem Herzen bewegst. Paulus sagt von oder hört von Gott, ich will ihm zeigen, wie viel er noch um meines Namens willen leiden muss. Weißt du, wenn du das alles weißt, Gott hat mir gezeigt, Gott hat mir gesagt, dann kannst du auch die Leiden, Schwierigkeiten ganz anders verkraften und ertragen. Dann weißt du, das ist im Plan Gottes inbegriffen, inklusiv. Der Segen geschieht im Geist, das Heil geschieht im Geist, alles geschieht im Geist. Siehst du dich schon gereinigt, gewaschen, verklärt, verwandelt im Geist? Wir müssen das uns sehen und das erleben. Also du siehst im Geist und dann erlebst es natürlich pur live. Aber zuerst müssen unsere Augen geöffnet werden, dass wir diese Dinge sehen, wie dein Goliath umkippt. Und wie dieser Ziegelstein, nein, dieser Kieselstein, den Goliath umlegt. Also sieh die Dinge, bevor die passieren. Es ist in 1. Mose 3, 22, ist eine schöne Stelle. Die habe ich diese Tage auch wieder ganz neu entdeckt. Da heißt es, der Mensch ist geworden wie einer von uns, sagt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Mensch ist einer geworden von uns. Also das ist eine Feststellung Gottes. Als der Mensch gesündigt hat, heißt es also, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und da steckt eine ganz große Wahrheit drin. Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er ist nicht Gott geworden, aber wie einer von uns. Entweder wie Gott Vater oder wie Gott Sohn oder wie Gott Heiliger Geist. Er ist geworden wie einer von uns. Wie einer von uns. Beim Turmbau zu Babel, da heißt von Gott aus, als er bevor er runterkommt, in die Sprachen verwirrt, also was die sich vornehmen, die werden das schaffen. Die wollen einen Turm bauen, das bis zum Himmel. Die werden es schaffen, was die sich vornehmen. Also der Mensch ist geworden wie einer von uns. Die Sünde begann mit den Augen, als die Frucht dort die Eva gesehen hat. Und was sahen sie nach dem Fall? Was haben sie nach dem Fall gesehen? Sie haben plötzlich gemerkt, dass sie nackt waren. Das haben sie vorher gar nicht gemerkt. Das ist gar nicht aufgefallen. Gar nicht wichtig gewesen. Aber plötzlich, du siehst, was mit den Augen alles passiert. Plötzlich merkt man, dass man nackt ist. Mach dir ein bisschen Gedanken, was gerade die Augen anbetrifft. Und dann suchen sie Feigenblätter und versuchen sich zu verstecken und so weiter. Ihre Augen sahen nur noch das Reelle, aber nicht mehr das Geistige. Wenn du das Geistige siehst, dann siehst du dich nicht als nackt, bloß und jämmerlich. Weißt du, manche Theologen, wenn sie so, oder gerade Mystiker, wenn sie dann über geistige Dinge reden, ja, wie werden wir im Jenseits sein? Werden wir Kleider tragen dort oder nicht? Werden wir nackt laufen oder nicht? Oder wie werden wir im Jenseits gestaltet sein? Die Bibel sagt über Kleider, gewiss von Kleider, aber da ist keine Rede, welche Kleider, vielleicht Hochzeitskleider, die Diskussion. Du solltest sehen, wie wirst du in der Ewigkeit sein? Und deshalb sagt die Bibel nicht, dass jemand erfunden wird, nackt, bloß, jämmerlich und elend. Wir sollten also Augensalbe kaufen, um zu sehen, zu erkennen. Was hier werden die Kleider zugeschnitten und genäht. Johannes 1, Vers 14, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen oder haben die Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Mensch ist einer von uns geworden. Ist einer von uns geworden. Durch Jesus kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und diese Herrlichkeit Gottes geht über dein Leben auf. In ihm, 1. Johannes 1, Vers 1, in ihm ist das Leben erschienen. Apostel bezeugen, was sie gesehen haben. Und da beginnt die große Entdeckung des Lebens, das große Abenteuer. Die Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Die heilmachende Gnade ist erschienen. Die sieht man plötzlich. Du siehst plötzlich, die Gnade Gottes wirkt, greift in unserem Leben. In Johannes 20, Vers 29 sagt der Herr zu Thomas, weil du mich gesehen hast, du hast geglaubt und so weiter. Und du glaubst nur, weil du mich gesehen hast. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weißt du, er meint hier dieses andere Sehen, innere Sehen und so weiter, dieses innere Sehen. Du hast gesehen, du hast dieses Körperliche, dieses mit den Augen gesehen, meine Wunden und deinen Finger da hineingelegt. Aber Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist also etwas anderes, dieses innere Sehen, dieses innere Licht, dieses innere Wissen, diese innere Gewissheit. Nicht sehen und doch glauben. Aber die Bibel spricht von diesem Glauben. Und es ist viel reeller als dieses Sichtbare. Wenn ich so Moses anschaue, der opfert seine ganze Karriere, der opfert nur, weil er die Belohnung sah des Volkes Gottes. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen, das Wissen geben, das göttliche Wissen vermitteln, dass wir das Reich Gottes sehen in uns. Das Inwendige ist, das Reich Gottes, das in uns inwendig ist, da geht plötzlich die Sonne auf. In 1. Korinther 2, Vers 12 heißt es hier, 1. Korinther 2, Vers 12 und 14, wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen. Der Geist dieser Welt ist Materialismus, sichtbar, nur das Irdische. Wir haben einen anderen Geist und wir leben für eine ganz andere Sache. Wir haben den Geist Gottes empfangen, damit wir verstehen und begreifen können, was der heilige Wille Gottes ist, der Plan Gottes für mein Leben. Und hier beginnen wir dann das übernatürliche Leben. Das wirkliche Leben ist nicht das natürliche, das ich hier lebe, sondern das wirkliche Leben ist das übernatürliche Leben. Ich führe also zwei Leben. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, ich lebe Doppelleben. Ja, ganz bewusst, ich lebe Doppelleben, ich lebe dieses sichtbare Leben, das natürliche Leben. Jeden Tag muss ich aufstehen und mich duschen oder waschen und kämmen und was weiß ich alles essen, muss einkaufen, muss arbeiten, muss putzen, muss alles machen. Das ist das natürliche Leben, aber das ist nicht das Leben für mich. Das werde ich einmal abstreifen. Das andere Leben ist das geistliche Leben, das Leben im Geist, das Leben im Glauben, das Leben mit Gott. Wenn ich morgens aufstehe, bin manchmal faul aufzustehen, aber ich stehe trotzdem auf. Dann sage ich, guten Morgen, Vater. Heute werden wir mal was backen wieder, was gehen wir wieder an, was unternehmen. Eigentlich, ich lebe, obwohl ich irdisch lebe, lebe ich nicht das irdische Leben. Nicht, dass ihr denkt, ich wandle im Geist und nur noch in Trance. Nein, nein. So verrückt bin ich nicht. Ich bin noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Aber ich wandle im Geist. Eine andere Macht führt mich. Und es kann sein, dass meine ganzen Pläne umgekrempelt werden, dass ich das, was ich eigentlich heute Morgen vorgehabt habe zu tun, am Nachmittag gar nicht mehr tue. Dass ich mich anders entschieden habe. Und deshalb, ich kann zu mir stehen und sagen, nee, das habe ich zwar geplant, das soll ich tun, aber ich sage den Termin ab. Kann auch passieren, dass ich gar nicht hingehe, weil der Geist Gottes mich dann lenkt und führt. Denn welche der Geist Gottes leitet und lenkt, die sind Kinder Gottes. Nicht die vom Fleisch nur wandeln und sagen, wir müssen jetzt essen, kochen und was machen und jenes und unternehmen, dort und dort hingehen. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Also jeder wahre Gläubige führt, muss ein Doppelleben führen. Sonst ist er kein Gläubiger. Sonst ist er nur ein Einachsiger. Aber wir haben zwei Achsen. Zwei Achsen. Die Vorderfüße und die Hinterfüße. Und beides müssen im Einklang sein und übereinstimmen. Das übernatürliche Leben, das Leben des Geistes, das ist total anders. Wir hören Dinge, die wir sonst normalerweise nicht hören. Weißt du, die überhört man. Wenn du nicht die inneren Ohren hast und nicht die inneren Augen hast, du übersiehst und überhörst alles. Und dann wunderst du dich, Menschenskind, ich komme gar nicht da drauf. Wie kommen die da drauf und ich komme nicht da drauf? Durch den Heiligen Geist sehen wir die Welt mit ganz anderen Augen. Das erste Wunder, das ich so nach meiner Bekehrung erlebt habe, plötzlich habe ich die Menschen ganz anders gesehen. Ich habe gedacht, Mensch, plötzlich waren meine Feinde nicht mehr meine Feinde. Ich habe alle Menschen gleich gesehen und hätte jeden umarmen können. Und plötzlich habe ich eine ganz andere Sicht für die Welt gehabt, für die Schöpfung, für die Arbeit. Zuerst habe ich gedacht, Mensch, muss ich immer da arbeiten, aufstehen und schuften. Ich arbeite nur für meinen Boss. Und plötzlich habe ich Sinn in der Arbeit gesehen, dass ich tue ja für mich oder lernen. Ich dachte zuerst mal, ich lerne für meine Eltern, aber dann habe ich plötzlich gesehen, ich lerne nicht für meine Eltern, ich lerne für mich. Ich lese für mich die Bibel, nicht für die anderen, nicht für den Pfarrer oder den Prediger oder für die Gemeinde. Ich bete nicht für mich, nicht für die anderen, ich bete für mich. Und was ich tue, plötzlich habe ich mich im Mittelpunkt gesehen und mich anders eingeschätzt und die Welt anders eingeschätzt. Eine neue Sichtweise. Und das ist Bekehrung. Bekehrung ist eine ganz andere Sichtweise. Du fragst dich vielleicht, wie mag das alles zugehen, wie mag das alles passieren? Bist vielleicht auch so wie die Maria. Aber weißt du, musst dich gar nicht so große Gedanken machen. Das kommt alles von selbst. Wenn du anfängst, im Geist zu wandeln, es kommt alles von selbst. Der Heilige Geist überschattet dich und der Heilige Geist bringt alles mit, löst alles aus. Dein Körper kann erstorben sein, du kannst schon halbe Leiche sein und dann kann plötzlich was passieren mit deinem Leben, eine große Verwandlung. So wie Gott Paulus in Apostelgeschichte 26 erschienen ist, oder er erzählt dort, nein, ist nicht erschienen, aber er erzählt dort, wie der Herr und so weiter ihm begegnet ist. Ein Licht umleuchtete mich und ich hörte eine Stimme und er ist blind geworden zuerst einmal. Vielleicht müssen wir jetzt zuerst mal ein halbes Jahr mal blind werden, damit wir sehend werden. Er wurde blind und nachdem er blind war, fing er an, erst richtig zu beten. Wir beten nicht richtig, solange wir religiös sind, solange wir da unser Gebetsbuch vor uns haben. Aber als er blind wurde, dann sagt der Heilige Geist zu Mananias, sie erbetet. Oder er war in Not, in Schwierigkeiten, bei der Überfahrt dort und in großen Problemen. Und dann sagt er, heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gestanden. Leute, wir werden nicht untergehen. Und er hat genau vorausgesagt, was passiert. Das Schiff wird zerschellen, wird auf einer Sandbank laufen, aber alle, die dabei sind, die werden gerettet werden. Der hat eine Vision gehabt. Und er folgte dieser Vision schon sein ganzes Leben lang. Als die Wippe sich an seiner Hand dort festbiss, hat er weggeschüttelt und weggeschleudert. Er sagte, ich vergiss es. Die kann mir nichts anhaben. Tod und Krankheit, die Umweltverschmutzung, Radioaktivität, nichts kann dir anhaben, wenn du eine Vision für dein Leben hast. Und er wusste, ich muss noch nach Rom, ich muss Kaiser dem Zeugnis ablegen. Das habe ich gesagt und das will ich auch tun. Er lebte für seine Vision. Wir müssen also lernen, nicht nur, was gerade passiert, für die Tagesthemen leben oder Tagesereignisse. Nein, wir sollen für unsere Vision leben. Und die Vision ist viel größer als Tagesthemen. Nichts ist älter und schlechter als die Zeitung von gestern. In Apostelgeschichte 26, Vers 16 sagt er, denn ich bin dir erschienen, sagt der Herr, um dich in meinem Dienst zu nehmen und du sollst weiter sagen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Du sollst also den Juden und den Heiden die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen und aus der Gewalt Satans zu Gott. Weißt du, wenn Gott einem so begegnet ist, dann hast du ein Zeugnis, dann schämst du dich nicht, dann bist du nicht mutlos, dann kriegt dich niemand unter. Und dann, dass du den Juden und Heiden die Augen öffnest. Du sollst aus deinen Grabsteinen Treppenstufen machen. Als ich in Aachen im Dom war, das ist aus solchen Grabsteinen und so weiter, aus wahrscheinlich da irgendwo aus Jerusalem, hat er dem Karl der Großen da irgendjemand diese Dinge geschenkt, als er den Dom da baute. Und diese Grabsteine oder diese Pflastersteine, die sind Thronstufen gewesen oder umgeben den Thron. Also mach aus deinen Schwierigkeiten Projekte. Sieh, wie das vollendet wird. Das, was die anderen aufgegeben haben, für dich ist noch eine Möglichkeit, daraus was zu machen. Sieh, wie sich dein Leben verändert. Sieh, wie du wächst, wie du dich entwickelst. Sieh, wie du Fortschritte machst. Aber das musst du selber gucken. Niemand kann für dich gucken. Nur in der Gegenwart Gottes bekommst du die richtige Sicht. In meiner Bibel heißt es einmal, in seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht. Das ist eine ganz große Bibelstelle, so beiläufig nebenbei eingefügt. Aber in seinem Licht sehen wir das Licht. Nur hier durchschaust du die Dinge richtig. Nur hier beurteilst du richtig. Nur hier findest du den Weg, den Ausweg aus der Sackgasse. Nur hier gehst du vorwärts. Nur hier verstehst du die Dinge. In seinem Licht sehen wir das Licht, in der Gegenwart Gottes. Also, das ist der Moment, wo dein wahres Sehen beginnt, dein inneres Sehen. Erst wenn du in der Gegenwart vom Herrn stehst, vor seinem Angesicht, dann schaust du die Dinge, dann hast du den Überblick, die richtige Sichtweise, das richtige Verhalten oder die richtige Einstellung für dein Leben. Solange du in der Gegenwart Gottes bist, kannst du es auch verwirklichen und realisieren, diese Sicht, diese neue Sicht, bist unter der Gnade, bist beim Empfang ständig. Siehst du, ich bin nicht pleite, ich bin nicht am Ende, ich kapituliere nicht. Ich gebe nicht klein bei. Weißt du, wenn du richtig zu Gott stehst, wirst du nicht beigeben und nachgeben, wenn du weißt, das ist Gottes Sache. Nein, du wirst auch keine faule Kompromisse eingehen. Aber wenn du natürlich nichts siehst und nichts weißt, kontrolliert dich jeder. Da wirst du gelebt und getrieben. In der Bibel heißt es einmal, Christus sagt, wer da hat, dem wird es gegeben, dass er die Fülle hat. Und wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er noch hat. Jesus lehrt in Markus Kapitel 11, Vers 24, wir müssen es im Geist aufnehmen, die Dinge. Und bevor wir das erleben und empfangen, müssen wir im Geist das alles perfekt haben. Ich denke, diese blutflüssige Frau, die gibt uns eine große Lektion, die sagte, wenn ich nur könnte, Frau, wenn ich nur könnte, den Saum seines Kleides berühren, wenn ich das schaffe, wenn ich da durchkomme, wenn ich es fertig bringe, wenn ich die Komplexe überwinde, wenn mir die Männer Schnuppe sind, die Rabbiner da mit ihren langen Kutten und die Priester oder was weiß ich, die Frommen, wenn ich das alles ignorieren kann, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren könnte. Und plötzlich macht sie und sie hat ihre Heilung bekommen. Aber sie ist geheilt worden, nicht erst bei der Berührung, schon sie ist geheilt worden in der Vorstellung, bevor sie Jesus berührte. Du wirst gesegnet, bevor du gesegnet wirst. Du wirst erfolgreich, bevor du erfolgreich wirst oder irgendwas anstellst. Das ist Doppelsehen. Diese Doppelsichtigkeit. Und sie hat die Doppelsichtigkeit genommen und dann war es nur noch ein Schritt. Und schon war sie gesund. Nur ein Schritt. Also, wie ist dein anderes Leben? Ein paar Gedanken noch Schluss. Bin gleich fertig. Du sollst nehmen, bevor du bittest. Und sehen, bevor du bittest. Und glauben, bevor du bittest. Weißt du, du solltest schon fertig sein und sagen, Herr, wenn ich nur könnte. Ja, was denn? Was willst du können? Wenn ich nur könnte. Du bist der Auslöser mit deinem Können. Dein Können löst etwas aus. Wenn ich nur könnte. Und sie zieht sich zurück. Weißt du, sie will gar nichts, sie will gar nicht auffallen, sie will auch niemand erklären und niemand was sagen. Sie hat kein Interesse, sich da eine theologische Diskussion anzuzetteln, wie sie da drauf gekommen ist, wie der Herr ihr offenbart hat. Das ist alles unwichtig. Sie wollte nur in ihrem geheilt werden, wenn ich nur könnte. Und du bekommst das, was du siehst. Das kannst du, wenn du kannst. Wenn du das kannst. Was es auch immer ist. Und es sind meistens Kleinigkeiten. Ist es kompliziert, jemanden am Mantel zu ziehen? Nur, sie hat nicht mal Jesus gekniffen. Stell dir mal vor, sie hätte Jesus gekniffen. Was wäre da passiert? Hätte sie vielleicht der Blitz getroffen. Verstehst du das? Lass unsere Fantasie mal laufen. Aber sie hat nur den Saum seines Kleides berührt. Nur den Zipfel des Gebetsmantels. Die Quaste. Das war alles, was sie berührt hatte. Wenn ich nur könnte, so ein bisschen zupfen. Nicht was Großes. Dein Geist muss eine Vision haben. Keine gewaltige, weltverändernde, umwerfende Vision, dass die Pole springen. Nein, wenn ich nur könnte, dann schaffe ich's. Klein werden, demütig werden und kein Problem haben. Jetzt habe ich, weißt du, der Herr hat es mir gezeigt, der Herr hat es mir gegeben. Nein. Ganz einfach, so wie dieses Weibchen da. Wenn ich nur könnte. Und er hat von unten da einfach so einen Mantel gezogen. Wenn ich nur könnte. Erwarte etwas, wenn du im Gottesdienst kommst. Erwarte, wenn du betest. Das mache ich morgen eigentlich mit dem Erwarten. So, erwarte. Weißt du, wir sollten nicht nur darauf in den Gottesdienst kommen. Erwarte etwas von dem lieben Gott. Als die Wende war, also wir lebten da in Kreuzberg, und als die Leute da über Checkpoint Charlie und überall kamen, da haben die DDR, Gott segne die DDR-Leute, da sind sie mit ihrem Wägelchen durch den Laden gefahren und nichts eingekauft. Die sind nur hin und her, die ganzen Gänge auf und ab gefahren. Und dann hat die Verkäuferin, das habe ich mitgekriegt, wir wollen nur gucken. Ich wollte nur gucken, was die alles hier haben. Du bist in der Gemeinde nicht zum Gucken da. Du bist zum Einkaufen da. Du bist nicht zum Gucken da. Weißt du, die meisten Leute, die leben nur im Glauben, in Religion oder im Christentum, im Pfingstlertum oder Charismatikertum, sie wollen nur gucken. Vergiss die Guckerei. Du bist da zum Einkaufen. Schreib auf, was du alles willst. Also, wisst ihr, wann ich einkaufe, ich habe gelernt, auch langsam einzukaufen. Wie kauft man richtig ein? Ich will euch nur einen Tipp geben. Man muss vorher essen. Man muss nicht mit leeren Magen einkaufen gehen. Also zuerst essen, also dass du innen drin satt bist und dann schreibst alles auf, was du einkaufen willst. Sonst kaufst du immer Unsinn zusammen, weil du alles siehst und denkst, das musst du haben und das musst du haben, das würde auch gut schmecken. Du brauchst eine Einkaufsliste. Und deshalb, wenn du ins Gebet gehst, geh auch nicht da. Und dann merkst du, und das ist auch passiert, auch in der Wendezeit, da war doch eine Frau, die hat alles mitgenommen. Und dann stand sie da. Und dann hat sie gemerkt, für ihre 100 Deutschmark, was sie da bekommen hat, kann sie gar nicht alles mitkaufen. Und dann musste sie die Hälfte auspacken. Aber sie hat keine Liste gehabt. Sie hat einfach nur mitgenommen. Du bist nicht da nur zum Mitnehmen, um Segen zu kriegen. Du bist nicht in der Gemeinde, um Segen zu bekommen, sondern du sollst gesegnet werden und ein Segen sein. Du sollst geheilt werden und ein Heiler werden. Du sollst befreit werden und eine selber Befreiung dann auslösen. Du weißt, wie das funktioniert inzwischen. Du hast es gesehen. Ja, wer hat mich angerührt, sagt Jesus. Ja, da kommt unser Bruder Petrus wieder. Ja, die Leute drängen hier. Warum? Was ist das? Nein, hier hat jemand besonders mich angerührt. Lies mal diese Geschichte. Gott segnet, wenn Menschen besonders den Herrn anrühren. Besonders ihn bitten. Besonders etwas von ihm erwarten. Und dann so lange, bis es passiert. Ein Jahr. Vielleicht betest du 20 Jahre, ist auch egal. Es kommt nicht mehr auf Zeit dran. Wir haben ja eine ganze Ewigkeit noch. Aber es wird kommen, was du begehrst. Und der Herr tut das, was seine Heiligen begehren. Ist auch Gottes Wort. Aber er tut nichts, wenn sie nichts begehren. Die kommen nur und sagen, Heiland, wir wollen dich nur anbeten. Und dann gehen sie wieder. Nach der Anbetung genauso, wie sie gekommen sind. Da ist nichts passiert. Der Herr will gebeten werden. Gott will gebeten werden, in jeder Kleinigkeit, in jeder Lappalie. Lass uns aufstehen. Lass uns konkret werden vor Gott. Lass uns vom Herrn was erwarten, dann werden wir auch was empfangen. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Das ist was ganz Konkretes. Vater, ich danke dir, dass du uns hineinnimmst in deine Gegenwart. Und wenn wir in deiner Gegenwart sind, dann sollten wir nicht kleinkariert sein, sondern da sagt dein Wort, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Herr, und das, was wir erwarten, was wir uns vorstellen können, was wir uns ausmalen, was wir uns ausdenken können, Herr, das willst du uns geben. Und nicht nur das, das ist viel zu wenig für dich. Du gibst es über Bitten und Verstehen. Aber wir müssen zuerst einmal bitten und wir müssen zuerst mal ein Stück weit unsere Anliegen dir vorbringen. Dein Wort sagt, wirf dein Anliegen auf den Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns überschütten möchtest mit deiner Herrlichkeit. Du willst uns vom Segen überschütten, dass der Segen anfängt, uns zu tragen, dass wir auf der Segenswelle schwimmen. Herr, hilf, dass deine Kinder an der Vorstellung arbeiten, an der Ahnung, an der inneren seelischen Ahnung arbeiten und dass sie etwas erahnen. Sie erahnen, Gott ist gut, Gott ist mächtig, Gott ist stark, Gott kann was geben, was ich brauche. Gott kann meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Gott kann das. Herr Jesus, und du möchtest den Geist von dieser blutflüssigen Frau in uns erwecken. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Herr, dann wird es passieren. Und wir möchten jetzt im Glauben unsere Hände ausstrecken zu dir, dem Allmächtigen. Und wir möchten den Segen herabbitten, lieber Heiland, den Segen herabbitten in unser Leben, in unser Bereich, da wo wir sind, wo wir arbeiten. Deinen Segen, Herr, dein Segen ist, was uns reich macht, ohne Mühe. Halleluja, ohne Mühe, ohne Plagerei, ohne Stress. Ich danke dir. Und du bist ein Vergelter all den Leuten, die dir dienen, Herr. Und Leute, die regelmäßig und treu den Zehnten zahlen, segne diese Leute und sie werden den Segen bekommen. Und sie betteln nicht viel, sie kriegen das, was sie brauchen. Herr, ich danke dir für all die Zehntenzahler, die treu zur Gemeinde stehen, die treu zu deinem Werk stehen, die das Reich Gottes als Nummer 1 in ihrem Leben haben. Herr, dann bist du auch Nummer eins bei ihnen. Lob und Dank, Lob und Dank. Segne alle meine Lieben, die hier dein Wort gehört haben. Halleluja. Amen. Wenn irgendjemand krank ist und schwach ist und irgendeine Not hat, belege es zu deinen Füßen. Hab Erbarme mit ihm. Und wenn jemand im Krankenhaus ist, Herr Jesus, berühre du unser Lieben, wo sie auch immer sind. Wenn jemand schwach ist und jetzt angefochten wird, Herr, begegne du als der starke, mächtige Gott in der Anfechtung. Ich bin zuversichtlich, du wirst die Deinen nicht in den Stich lassen. Amen.